Games Podcast. Alexander Laschewski-Vogt.
Daniel Kuhn.
Alexander Kappan.
Geil.
Airway Games. Alexander Laschewski-Vogt. Airway Games.
Daniel Kuhn.
Airway Games.
Alexander Kappan.
Geil, geil, geil.
Airway Games Podcast.
Das muss geil werden.
Herzlich willkommen zur mittlerweile 17. Ausgabe des Airway Games Podcast. Hier im Büro sitzen
Alexander,
Daniel
und Robert.
Ja, keinen Schreck bekommen, der Robert darf nur am Anfang reden und danach wird er wieder in den Schrank gesperrt.
Klebeband.
Nee, genau, du hast es ja alles schon verraten. 17. Ausgabe des
Spoiler
Podcast.
Genau.
Eine ereignisreiche Woche liegt hinter uns.
Wie immer.
Wie immer, mit vielen Spielen. Kein Wunder, es ist ja auch langsam das spannende Weihnachtsgeschäft. Und wie immer fangen wir an mit einem Rückblick auf die spannendsten und interessantesten News der letzten 7 Tage. Und beginnen tun wir wieder mit der klassischen Ente, die, gut, wir haben uns das vorher gedacht, aber wir sind uns da auch nicht zu schade, das als News zu bringen.
Das war ja auch die Top-News der Woche dann, das hat sich ja gelohnt.
Eben, ja. Steve Ballmer, der etwas planlose Head of Microsoft, ist mal wieder missverstanden worden und man konnte es so auslegen, als hätte er gesagt, ja klar, ein Blu-ray-Laufwerk machen wir für die Xbox 360.
Ja, wobei ich sagen muss, die Quelle, das war Gizmodo, die Seite, die haben ein Interview mit ihm gemacht und die haben tatsächlich geschrieben in dem Text zu dem Video, und das Video war auch verlinkt, dass sie explizit nach der Xbox gefragt haben. Sie haben gefragt, ob man mit Blu-ray für die Xbox rechnen könnte. Und darauf die Antwort war, dass sie das Laufwerk nicht in die Konsolen einbauen würden, aber eben als externes Laufwerk, wie damals beim HD-DVD-Kram auch, dass sie das anbieten würden. Und deswegen glaube ich halt eher, dass wir da nichts fehlinterpretiert haben und Gizmodo da auch nichts fehlinterpretiert hat, sondern einfach er in dem Moment was durcheinander geworfen hat und deswegen diese Konfusion erzeugt hat.
Das ist wirklich schwierig, wenn du da oben an der Spitze bist und deine irgendwie 8 oder 9 Millionen US-Dollar im Jahr bekommst.
Den Überblick über deinen Ameisenhaufen zu behalten.
Eben, über all diese vielen Abteilungen. Du hast da Windows, du hast da Office und du hast Xbox. Das sind schon 3 Sachen.
Du weißt auch genau, die arbeiten irgendwie alle für sich so alleine. Du musst da gar nichts groß machen und bist du auch nicht so motiviert, das weiter zu verfolgen.
Sitzt lieber zu Hause und zockst eine Runde PS3 in Ruhe. Und denkst dir halt, naja, da ist ja auch ein Blu-ray-Laufwerk drin.
Ja, genau.
Ist komischerweise nur bei ihm eigentlich. Also was so die CEOs angeht, wie Versa Firmen, fällt mir so auf. Also es ist immer nur Steve Ballmer, der irgendwie immer Scheiße
was durcheinander bringt.
Ja.
Aber es gibt dafür ja auch viele legendäre Videos von ihm. Das bekannteste ist bei YouTube unter dem Namen Dance Monkey Boy zu finden. Noch aus den guten alten Motivationstagen bei Microsoft.
Ja,
klar. Also in dem Moment, wo wir das Thema Blu-ray für Xbox... Wäre zwar eigentlich naheliegend und sinnvoll, wäre aber auf der anderen Seite halt so ein krasses, nochmal nachträgliches Eingeständnis, dass man mit HD-DVD voll auf den falschen Zug aufgesprungen ist.
Sie wollen ja auch ihren Online-Streaming-Markt durchsetzen und da würden sie sich ja selbst dann ein Bein stellen, wenn sie dann doch die Blu-rays da pushen würden. Und es wäre jetzt auch zu komisch gewesen, wenn der Steve Ballmer das auf einmal in so einem beliebigen Interview einfach mal so platzen lässt, diese Bombe.
Ja. Außerdem würden sie natürlich auch die Krätze kriegen bei der Xbox Division, wenn sie wüssten, dass irgendwie mit jedem verkauften Blu-ray-Laufwerk Lizenzangaben an Sony fällig sind. Also ich glaube, da so weit reicht es dann doch nicht. Und so richtig stören tut es, glaube ich, die Xbox-Besitzer ja auch nicht, dass sie kein Blu-ray-Laufwerk haben. Denn mittlerweile können sie ja eben für recht günstig ein Blu-ray-Laufwerk bekommen. Und lustigerweise ist dann auch noch diese Uncharted 2 Spielmaschine da drum.
Ja.
Also eine ganz praktische Geschichte. Aber tausende von Kommentaren und deswegen natürlich bei uns auf der Liste ganz hoch. Genauso wie das andere super Dauerbrennen-Mega-Thema, was im wahrsten Sinne des Wortes ein brennendes Thema ist. Nehme ich mal wieder Microsoft stark, straft Forza und Borderlands Raubkopierer.
Ja, genau.
Langsam wird das Raubkopierer-Thema langweilig.
Ja, erzähl. Wird es auch, aber scheinbar unseren Lesern nicht.
Nein.
Und es ist so, dass viele Leute halt Forza und Borderlands schon lange vor Release gespielt haben, also gut eine Woche vorher einige Leute schon, vielleicht auch noch früher. Und nun ist es natürlich so, dass einige Händler, die einfach schon früher verschickt haben, früher verkauft haben, man kennt das mit den gebrokenen Street-Deals, Days, und dass sie das ja einfach sich Händler nicht an die Release-Vorgaben vom Hersteller halten. Aber es gibt eben halt auch die Raubkopierer. Und Microsoft scheint das im System merken zu können, ob das ein Spiel ist, was legal irgendwo gekauft wurde, oder ob das halt eine Raubkopie ist. Und dann haben sie halt entsprechend die Raubkopierer mit einem lebenslangen Xbox Live-Ban, also sie haben die Profile praktisch aus Xbox Live ausgeschlossen, für immer, belegt. Und ja, das hat man eigentlich vorher jetzt nicht so oft gehört, dass so eine Maßnahme ergriffen wurde. Und so den Bannhammer auszupacken und Leute irgendwo auszuschließen, das ist was, das eigentlich immer so im Stillen geschieht, wo man nicht so gern drüber spricht, weil dann auch viele Diskussionen wieder aufkommen. Ist das richtig? Ist das zu wenig? Ist das zu viel? Und aber hier haben sie jetzt auch offiziell gesagt und bestätigt, dass sie es gemacht haben.
Na, nun bin ich ja nicht so der Experte in der Raubkopierszene, deswegen weiß ich gar nicht, ob die Leute eigentlich dann immer so, wenn sie ihre gecrackte Xbox haben, ob die dann nicht eigentlich einen Gamertag benutzen, den sie quasi nur offline benutzen für ihre Raubkopierspiele und ob die das überhaupt ist, ob das überhaupt irgendjemand trifft. Denn bis jetzt war es doch früher immer so, das weiß ich nur so aus alten Erzählungen, dass man mit einer gecrackten Xbox oder so mit den Usern sowieso nicht online gehen konnte. Jedenfalls nicht in Xbox Live rein.
Man muss dazu jetzt auch erstmal sagen, ab und zu, wir sind ja auch dann irgendwie so sozialpädagogisch veranlagt, wir begeben uns in diese Raubkopiererhöhlen und versuchen die Leute zu bekehren und mit denen zu sprechen über das Thema und sie aus diesem Sumpf rauszuholen.
Das war eine Absinthhöhle.
Ja, genau. Nein, Quatsch. Wir kriegen das ja auch noch am Rande mit, deswegen hören wir auch immer von Usern bei uns in den Comments, ihr habt das total falsch geschrieben, Xboxen, die werden nämlich nicht gecrackt, sondern das heißt ganz anders und das wird ganz anders gemacht, aber klar, wir haben ja keine Ahnung, genau, das kann man aus unserer Google-Werbung manchmal rauslesen, geflashte Konsolen, nein, aber es ist ja so, dass Forza und Borderlands, um darauf zurückzukommen, was du eigentlich meintest, Spiele sind, die sehr online, man will sie online spielen, man will Forza in seiner Community zocken.
Du weißt gar nicht, worauf ich hinaus wollte, der einzige Punkt, wollte ich nur sagen, dass ich das für so ein etwas stumpfes Schwert halte, wenn man androht, Raubkopierern den Gamertag zu sperren, genau. Weil kein Raubkopierer vermutlich mit seinem Gold-Abo, zumal sich das auch ein bisschen ausschließt, dass die Raubkopierer die sind, die aber immer 60 Euro im Jahr löhnen, damit sie online spielen können. Also,
ja, das stimmt schon. Also
treiben sich Raubkopierer eigentlich wirklich in Xbox Live rum, frage ich mich, oder?
Sie können sich auch jetzt einfach ein neues Profil aufmachen, wenn sie ihr Zweitprofil dann verloren haben. Nee, da hast du schon recht. Aber ich meine halt nur, warum ausgerechnet jetzt bei diesen Spielen das so in großen Ziele gemacht wurde, weil eben es genug Leute gibt, die es vielleicht auch nicht wussten, die dann gedacht haben, cool, also so ein Forza, das will ich jetzt schon früher haben und umsonst. Und dann haben sie dann die Raubkopie, die jetzt eigentlich nicht so regelmäßige Raubkopierer sind, haben sie sich dann halt besorgt und ihre Konsole gemoddet. Und weil das eben so, auch gerade Borderlands im Koop-Modus so ein Spiel ist, das spielst du eigentlich nur online, wenn du richtig Spaß damit haben willst. Und deswegen ist dann eben auch die Bannrate bei diesen Spielen höher und deswegen kann man da mehr darüber berichten.
Da hast du wohl recht. Modern Warfare 2, Steam-Pflicht, keine dedicated Server. Da gab es ja schon die ersten Petitionen oder sowas.
Genau, ja, man nimmt ja quasi dem PC seinen einzigen Vorteil, den er jetzt noch hatte irgendwie. Ja. Und man muss jetzt entweder über Steam oder halt dieses Infinity Ward Net, wie sie das so clever genannt haben, kaum bei Blizzard abgeschaut.
Ja.
Und da gibt es jetzt Petitionen. Ich glaube, die haben die 300.000 Marke mal eben in 3-4 Tagen überschritten.
Es gibt sogar mehrere und die sind alle so stark angeklickt. Also und es gibt schon einen offiziellen Boykottaufruf, dass alle PC-Besitzer sich dann halt eintragen sollen und dann damit ihr Wort darauf geben, dass sie sich das nicht für einen PC holen, dass sie ihre Vorbestellung gecancelt haben. Fast schon das Left 4 Dead 2-Syndrom, was wir mal hatten.
Wir kaufen das dann für die Xbox nämlich und dann ärgert ihr euch, weil wir 20 Euro mehr ausgeben.
Ja, so wird es wohl aussehen. Es ist ja auch Folgendes, du kannst keine Mods mehr spielen. Das kommt ja damit einher, dass es keine dedicated Server mehr gibt, die man selbst machen kann. Das heißt, du kannst nur das normale Modern Warfare 2 spielen, so wie es im Laden steht. Und dann kommt noch dazu, dass du nur noch halt das Matchmaking hast und die PC-Spieler einfach sagen, wir werden verkonsolifiziert. Also Infinity Ward versucht da irgendwie so eine Einheit reinzubringen. Ja. Und das irgendwie, ja, das Konsolennetzwerk im PC umzusetzen.
Ja. Es ist eine spannende Entwicklung, weil das natürlich nicht nur bei Infinity Ward so ist, sondern halt quasi Blizzard das ja genauso macht mit seinem geschlossenen Battle.net, wo man auch nicht mehr so richtig raus kann, dass die Leute natürlich versuchen, diese ganzen Multiplayer-Statistiken und sowas, das einheitlich hinzubekommen, dass man vielleicht eine Vergleichbarkeit hat zwischen Konsolen und PC und dass man auf die Art natürlich dann auch diese ganzen Systeme etwas enger gestaltet, dass du halt keine Mods mehr einbauen kannst und dass du auch nicht mehr eigene Server laufen lassen kannst, weil da würden ja die Statistiken noch nicht erfasst werden von dem Spiel, wenn du das spielst.
Dann hast
ich
du
denke mal, es hat sogar noch auch wieder raubkopiert.
Genau, Gründe, das wollte ich auch gerade sagen.
Dass du halt eben auf den firmeneigenen Servern natürlich nur spielen kannst, vermutlich mit einem gültigen Key mit ähnlichem.
Und da hat dieser Robert Bowling, der ja der Community Manager ist bei Infinity Ward, der hat schon gesagt, dass was hat er gesagt?
Ja, sie werden das beobachten,
dass das Spiel so verdammt teuer war und dass man, wenn man sich das kauft, richtig viel geboten bekommt.
Ja.
Und sie haben sich jetzt mal in diesem Bereich einfach die Freiheit genommen, als Ersteller dieses Spiels, das System so zu machen, wie sie es haben wollen.
Ja.
Und wie es auch für sie halt viele Vorteile hat, eben, dass sie Raubkopierer überwachen können, dass sie die Statistiken besser im Griff haben und so weiter. Und sie glauben auch, dass das letztendlich auf lange Sicht dieses Matchmaking-System, wie es auch auf den Konsolen sich schon bewährt hat, eigentlich das komfortablere und bessere System ist. Das ist eigentlich nur was so Freaks, die auch so Technikbastler sind, abfuckt, weil sie dann nicht mehr ihre modifizierten Sachen machen können, ihre Mods machen können und so weiter. Aber das war immer so ein Luxus, den man irgendwie nicht als Selbstverständlichkeit von so einem Produkt erwarten kann, gerade wenn das so viel Geld gekostet hat in der Entwicklung. Und das ist eben denen ihr Startpunkt.
Ja.
Und sie sagen halt auch immer wieder, ihr kriegt da schon so ein geiles Gesamtpaket als Spiel geliefert. Erfreut euch doch an dem, was ihr bekommt und nörgelt nicht immer darüber rum, was euch jetzt vielleicht fehlt.
Eben, haltet doch mal die Fresse wie die Konsolenspieler.
Ja, genau.
Die stören das auch nicht, dass sie bei Halo nicht rummodden können.
Ja.
Ja, ich finde auch, da kann dann auch mal die PC-Community zeigen, wie sie dann wirklich einen Arsch in der Hose hat. Und da mal zu Boykotten aufrufen, denn also ich bin mir ganz sicher, die können da aufrufen, wie sie wollen. Das Ding wird sich auch auf dem PC blöde verkaufen. Natürlich. Weil es eben doch wieder nur eine Nische ist von Leuten, die jetzt sagen, ich kann hier nicht modden, ich kann hier nicht mehr einen dedicated Server machen. Das will ich erstmal sehen. Denn genau. Da wird die Entscheidung dann nämlich wieder mit dem Portemonnaie gefällt. Und ja, da denke ich mal, da hat Infinity Ward und Activision nicht viel Grund, unruhig zu schlafen.
Vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Modern Warfare im Multiplayer-Bereich eher halt auf den Konsolen stattgefunden hat. Da war die große Online-Community.
War aber auch sehr stark auf PC. Also
aber ich meine,
kriegen wir nicht so mit, weil wir so
Konsolieros sind. Es war trotzdem nie in den Sphären eines Battlefield oder Counter-Strike oder sowas.
Nee.
Und auf den Konsolen hat es eben diese Sphären erreicht.
Ja.
Und deswegen, glaube ich, sagt sich Infinity Ward auch, wir versuchen das jetzt so zu machen, wie wir das wollen. Und ansonsten haben wir eh unsere Konsolenspieler im Sack.
Ja, ich meine, man muss sagen, als PC-Spieler bekommt man jetzt natürlich auch immer wieder ganz schön stark Gegenwind. Also entweder bekommt man halt den so in dem Gefühl eben wie, dass ich meine Spiele später bekomme. Die Konsoleros, die spielen das dann alle schon immer ein, zwei Monate vorher und ich kriege das dann erst nachher. Oder ich kriege immer mehr so diese ganzen alten gewohnten Funktionen, die halt dafür gesorgt haben, dass so eine Spiele teilweise 2, 3, 4 Jahre gelaufen sind, plötzlich nicht mehr. Also weil, ob das nur Editoren sind oder ähnliches. Counter-Strike ist ja, wie wir alle wissen, als Mod aus Half-Life hervorgegangen. Also ist ja das typische Beispiel, wie kreativ und wie gut es sein kann, wenn man in seinem Spiel eben so eine Mod-Möglichkeiten macht. Aber ich denke mal, all das wird mittlerweile jetzt immer mehr beschnitten, weil halt die, gerade auf dem PC-Markt, die Hersteller immer mehr die Kontrolle haben wollen über ihre Produkte und eigentlich nicht mehr zulassen wollen, dass du StarCraft im LAN spielst, alleine unbemerkt, dass du vielleicht eigene Maps machst, die nicht auf den Battle.net-Servern sind oder so. Das soll alles eben mittlerweile immer mehr eingeschnitten werden, damit die Kontrolle wieder zurückkommt. Auch aus, glaube ich, so einem Gefühl des Misstrauens mittlerweile gegenüber dem Kunden und dem Spieler, weil der halt sowieso die Hälfte nur alles sich raubkopiert.
Was auch eine Sache ist, die sie verkündet haben bei Modern Warfare 2, ist, dass es nicht Punkbuster und diese üblichen Anti-Cheat-Methoden benutzt, sondern das Valve-Anti-Cheat-System von Steam, was ja jetzt nicht unbedingt das zuverlässigste ist und wo es auch schon viel Kritik für gegeben hat, wie das überhaupt funktioniert vom Grundsatz her. Wobei das auch wieder ein Zeichen dafür ist, dass sie das Gefühl haben, auf ihren eigenen Servern sowieso schon eine gute Sicherheit zu haben und deswegen, glaube ich, gar nicht so mehr so einen Punkbuster oder so brauchen. Dass es schon zeigt, dass es da schon eine Wirkung von sich aus hat, das auf den eigenen Servern zu haben.
Ja, es gibt, finde ich, jetzt in diesem November 2 Firmen, die halt irgendwie ein geiles Produkt haben und ein bisschen austesten wollen, wie weit sie mit den PC-Spielern gehen können. Das ist einmal halt Infinity Ward und einmal halt natürlich Valve mit seinem Left 4 Dead, was ja im Grunde ja auch irgendwie eine Belastungsprobe ist für den normalen PC-Spieler, der sagt, es kommt zu früh, es ist zu wenig, warum haben sie nicht noch Left 4 Dead 1 weiter gepflegt? Und diese beiden Spiele werden, glaube ich, an den Verkaufszahlen zeigen, inwiefern Kunden wirklich sagen können, wir boykottieren was. Denn im Grunde, das ist bei uns ja so, als ob du als Kokainabhängiger sagen würdest, du, also mein Dealer, wenn der jetzt den Preis anhebt, dann höre ich einfach auf mit dem Schnupfen.
Hatte ich ja gestern erst zu dir gesagt.
Ja, eben, aber da machen wir uns nichts vor. Ich meine, jeder, der ein leidenschaftlicher Gamer ist.
Oder Kokser.
Ja, oder Kokser oder sonst was. Oder wie bei dir, absinthabhängig oder so.
Ja.
Der wird niemals anfangen, wirklich dazu zu rebellieren. Genauso wie ich sagen würde, Final Fantasy probiert nächstes Jahr mal mit 99 Euro Verkaufspreis.
Ja.
Das Ding wird sich trotzdem verkaufen.
Ja, genau.
Weil wer wird denn schon sagen, so, na, nee, also Moment, da warte ich einfach mal lieber. Natürlich wird es diese Leute geben, aber durch die ganzen anderen Verrückten wie uns, die dafür auch das Geld ausgeben, kompensiert sich das Ganze.
Oder wenn natürlich die Regierung auf einmal sagt, Leute, Sex nur noch einmal am Tag.
Ja.
Da wird sich doch auch keiner dran halten.
Ja. Also,
da, eben. Die ganzen Abhängigen.
Also für dich wäre das ja quasi ja sowieso quasi dann eher ein Aufruf zu mehr. Also das, für dich wäre es eher Stress dann.
Ja. Aber bei mir wenigstens mit einer Frau und nicht mit dir mit so einem Gay-Romeo-Kontakt.
Ja, ja.
Aber bevor wir wieder in das Thema abdriften, nein, ich wollte auch sagen, dass bei Left 4 Dead eigentlich die ganze Boykottiererei schon gescheitert ist, weil die Vorverkaufszahlen besser als beim ersten Teil sind.
Ja.
Und das zeigt schon, dass die da Wirkung da auch nicht so groß ist.
Die zahnlosen Tiger, weil ich glaube, das wird im Internet immer oft missverstanden. Es gibt im Internet so eine kleine Elite
von
Leuten, die sehr aktiv sind in Kommentaren, in den Foren, überall. Das ist aber eine kleine Elite und diese Elite bedienen wir ja auch. Also ich meine, ihr, die jetzt diesen Podcast hört oder ihr, die ihr jetzt quasi unsere Seite...
Ihr seid schon
oder,
die Elite von der Elite.
Ja, eben. Ja. Ich meine, das ist natürlich eine kleine Nische. Ihr seid einfach leidenschaftliche Gamer und genauso wie wir, die sich auch darüber hinaus über ihr Hobby informieren und sonst was. Aber es gibt da draußen eben einfach auch die sagen, geil, Need for Speed, kaufe ich. Das ist ein geiler Name. Und Call of Duty, kaufe ich. Und das sind leider die, glaube ich, die dann eben die Masse ausmachen. Deswegen diese ganzen Boykotte und sonst was, die haben funktioniert in den 90ern oder so, als die Gesamtzahl der Spieler eher kleiner war und es sich fast nur so aus so den Freaks zusammengesetzt hat. Aber jetzt, wo wir in dieser schönen neuen Welt sind, wo alle gerne auch mal Wii spielen und die Verkaufszahlen so in den mehrstelligen Millionenbereich gehen, na, da glaube ich, da ist diese Kampfelite, die im Internet dann noch zu Boykotten aufruft, einfach zu klein und zu ohnmächtig, um so eine Entwicklung aufzuhalten.
Nee, ich wette auch, dass Left 4 Dead 2 und Modern Warfare 2 sich beide besser verkaufen werden sogar als ihre Vorgänger.
Ja, also das ist ja bei Left 4 Dead, ja, da hatte ich es noch für eine mutige Prognose. Bei Call of Duty ist es ja fast zwangsläufig, weil seit dem letzten Modern Warfare, ich lasse jetzt mal einfach Call of Duty 5 weg, aber seit dem letzten hat sich ja die Hardware-Basis ungefähr mittlerweile verdoppelt. Also es gibt doppelt so viel PS3 und Xbox 360 in den ganzen Märkten als noch zu Zeiten von Modern Warfare. Also muss ich das ja schon...
Ja, ich meinte das nur auf den PC bezogen.
Nur auf den PC. Ja.
Und was auch eine lustige Beobachtung ist, dass Valve und Infinity Ward praktisch auch jetzt wieder zusammenhängen, weil die ihr Modern Warfare 2 auch über Steam praktisch laufen lassen, das Ganze praktisch auch in Kooperation mit Steam machen und dass die andere Firma, die halt auch jetzt, so sag ich mal, PC-Sachen beschneidet und Sachen verändert, die nicht marktüblich sind auf dem PC, ist eben Blizzard und das ist irgendwie auch Activision Blizzard wieder und man hat da jetzt das Gefühl, dass die wirklich ihre Marktführerposition, wo eine riesen Lücke zum Zweitplatzierten praktisch klafft, ausnutzen, um den Markt auch zu verändern und zu formen, wie sie es haben wollen und wie es ihrem Konzept entspricht. Und
spannend wäre jetzt noch, wenn Activision Blizzard einfach noch Steam kaufen würde, was ja vermutlich auch im Bereich des Möglichen ist, denn Steam ist ja, was wir glaube ich vor 2 oder 3 Jahren nicht gedacht hätten, mittlerweile ja quasi zu dem Standard für digitale Distribution. Es gibt ja in Amerika noch dieses Direct-to-Download und dann gibt es bei uns auch noch ganz viel Metaboli, dann gibt es noch Gamesload und sonst was, aber das sind alles irgendwie so Nebenprodukte, weil Steam ist nun mittlerweile so, dass fast alle Publisher bei Steam drin sind und auch immer mehr in diese Steam-Aktivierung nutzen.
Es hat ja auch über den Spielekauf hinaus noch ganz viele Funktionen und so Friendslist und so ein Zeug,
im Grunde ist Steam auch so der letzte, eigentlich übernimmt Steam ja das, wo Microsoft gescheitert ist. Microsoft ist ja quasi kein Verbündeter der PC-Spieler mehr.
Nee.
Denn sie tun ja alles, damit die Leute Xbox 360 spielen, ist ja logisch. Und sie machen ja nichts dafür, dass PC-Gaming attraktiv wird. Ob das nur mit Windows 7 ist, wo PC-Gaming kaum eine Rolle spielt.
In der PC-Umsetzung von Halo 2.
Ja, genau. Oder eben einfach, indem sie sagen, okay, wir haben ja so eine geile Spiele, wir haben hier Fable 3, wir haben fangen wir mal langsam an. Wir haben Fable 2, ist ja schon langsam. Wir haben Gears of War 2, wir haben Halo 3 und wir haben sowas wie Halo Wars. Keins dieser 4 Spiele ist auf dem PC erschienen, obwohl es ein leichtes wäre, wenn man sagen würde, okay, wir wollen hier den PC ein bisschen pushen, dann gibt es hier nochmal ein Gears of War 2, wir wissen, es gibt ganz viele, die das haben wollen und wir pimpen das noch ein bisschen auf, grafisch.
Super. Oder gerade in Halo Wars, wo es sich so
anbietet, Wars eben,
das genau auf den PC zu bringen.
Nö, machen sie einfach nicht und wer also quasi sein Hauptgeschäft, den Hauptgewinn fährt Microsoft ja immer noch durch PC-Betriebssysteme und eben das Office-Paket ein. Wer da aber sagt, Spiele ist nicht so wichtig, ist natürlich ein bisschen enttäuschend. Und dann natürlich sind sie auch, dann gibt es diese PC Gaming Alliance, die so am Boden liegt, wo Intel und Nvidia mit drin sind.
Wobei halt nur noch so ein paar Maushersteller bestimmt drin sitzen, weil alle da austreten.
Ja, genau. Und die letzten beiden, die noch die Flagge hochhalten, ist halt einmal Valve mit Steam. Und das ist ja erfolgreich, wo sie halt auch all diese Xbox Live-Funktionen so ein bisschen einbauen und natürlich eben Blizzard. Mhm. Wobei Blizzard natürlich sehr viel Vorschusslorbeeren, weil wir müssen erstmal abwarten, was nächstes Jahr passiert.
Eben.
Aber dadurch, dass jetzt ab November wenn ich mich nicht irre, es Pflicht ist, dass man seinen World of Warcraft-Account über das Battle.net administriert. Das war ja vorher optional und jetzt ab November ist es Pflicht. Man möge mich korrigieren im nächsten Podcast, wenn das nicht so der Fall ist. Es sind quasi 11 Millionen World of Warcraft-Spieler jetzt auch Battle.net-Nutzer und die werden sich dann bestimmt ganz schnell wundern, was man im Battle.net plötzlich ab nächsten Jahr alles noch wieder kaufen kann. Was man dann noch direkt beziehen kann. Bis jetzt ist ja schon möglich, sich seine Spielesammlung dann zusammenzustellen aus Diablo und sonst was, wenn man die Keys dazu hat. Genau. Aber ich denke mal, im nächsten Jahr kommt einfach dazu, dass man die auch kaufen kann und dass man halt sowas wie Kataklysmen auch direkt da gleich online beziehen kann. Und
ja, gut, das kann man jetzt schon, glaube ich.
Also, ja, also genau, Waffe für Lichtking konnte man jetzt auch schon online kaufen. Aber halt noch so ein bisschen kompliziert über diese ganze WoW-Account-Seite.
Ja. Ich finde bei der ganzen Sache lustig, dass Electronic Arts, als sie die krassen Marktführer waren, auch immer wieder versucht haben, den Leuten Sachen aufzuzwängen oder ihre eigenen Serversysteme behalten wollten, um auf Xbox Live zu kommen und irgendwelche komischen Distributionsmodelle schon ganz früh versucht haben, die niemand haben wollte. Aber sie sind damit immer auf die Fresse gefallen.
Ja, sie waren auch immer zu früh.
Ja, das auch, aber sie hatten auch nie wirklich, weil sie waren ja immer nur groß, weil sie eine breite Masse hatten. Sie hatten viele bekannte Franchises von früher, die mal ein Hit waren, haben sie einfach zu einer großen Masse von eher belanglosen Titeln werden lassen. Und sie hatten nie sowas, als sie das halt versucht haben, wie Modern Warfare 2, wie StarCraft 2, was diese Stärke hätte oder was Valve auch mit Half-Life 2 hatte, als sie das Team angefangen haben. Um sowas zu tragen, was auch bei den Spielern eher unbeliebt wäre, um sowas trotzdem durchzuringen, gegen den Willen der Leute praktisch. Und Activision Blizzard hat das jetzt, hat dazu noch einen Arsch voll Geld, den noch nie jemand besessen hat, außer Nintendo. Und deswegen habe ich halt wirklich das starke Gefühl, dass sie eigentlich alles, was sie in die Richtung machen wollen, auch durchgerungen bekommen.
Ja, also es ist ganz witzig, während der PC-Spielermarkt ja früher war, der große freie Markt, wo alle drauf rumtummeln konnten, merken wir jetzt ja, dass so quasi durch die ein bisschen das Schwächelnde des PCs jetzt zwei oder drei Firmen anfangen, PC-Gaming so ein bisschen nach ihren Wünschen neu zu definieren. Und das sind halt Activision und Valve und deswegen denke ich mal, und Blizzard. Und diese drei Firmen werden so vermutlich im 2010, im nächsten Jahr, noch so ein bisschen so mehr ihre Reviere verstecken und dann werden wir mal sehen, in welche Richtung sich das PC-Gaming entwickelt. Vielleicht wird der PC-Arbeit wirklich auch etwas, was immer vergleichbarer ist zu den Konsolen. Ja. Und das lustigerweise aber eben ohne Microsoft und ohne irgendwie Live für Windows oder so. Das ist alles mittlerweile...
Es war ja schon so bezeichnend, dass Microsoft sagt, so Ensemble Studios, die auch für so die geilsten Strategiespiele auf dem PC verantwortlich sind, machen wir zu. Das Halo Wars, das war jetzt ganz nett, aber so mehr könnt ihr für Konsolen eh nicht machen. Ja. Aber sowas wie Rare, da heißt es dann so, geil, ihr habt diese Xbox-Avatars gemacht, die sich jeder Idiot ausdenken könnte. Ja, ja. Oder ihr macht jetzt was für Project Natal. So, ihr kriegt alles. Ihr kriegt hier unseren Peter Molyneux, den kriegt ihr noch als kreativen Blitzableiter, der euch immer mit Ideen... überfällt. Und da hat man ja schon gesehen, dass die Struktur, die sie sich da aufbauen, auch mit dem, wie sie Halo pushen, wie sie jetzt Halo als richtig krasse Marke mit einem eigenen internen Studio aufbauen, da hat man nichts gehabt, was vergleichbar ist für den PC, was sie genauso behandelt haben. Ich meine, Ensemble ist das beste Beispiel.
Ich meine, das ist ja auch ganz klar, Microsoft verdient Geld mit Betriebssystemen, deswegen ist Microsoft glücklich, wenn die Leute alle Laptops sich kaufen oder sonst was.
Und sie machen ja das DirectX trotzdem noch weiter, also in dem Sinne sind sie ja noch...
Müssen sie ja auch irgendwie, aber, weil sonst nämlich das Betriebssystem an Reiz verliert, wenn man so viele Spiele drauf spielen kann. Aber auf der anderen Seite verdienen sie natürlich kaum Geld oder überhaupt gar kein Geld mit PC-Spielen, denn sie haben selber keine und wenn andere Leute PC-Spiele rausbringen, dann freuen die sich vielleicht, aber davon hat Microsoft ja nichts und bei jedem Xbox-Spiel kriegen sie halt ihre 10 oder 15% Share und das ist natürlich sowieso
attraktiver. Und verkaufen im besten Fall noch wieder neue Konsolen dadurch, dass ein geiles Spiel rausgekommen ist.
Ja, wobei sie angeblich mit den Konsolen immer noch kein Geld verdienen, was ich mir gut vorstellen kann bei den mittlerweile Preisen.
Nee, sie werden das Geld mit ihren geilen First-Party-Titeln machen und
ich glaube, sie machen das Geld sie alleine mit dem WLAN-Adapter, der irgendwie 79 Euro kostet. Also der Herstellwert vielleicht 5 Euro, Verpackung nochmal 3 Euro.
Ich wette, sie verdienen noch ganz viel Geld damit, weil die Leute, die auf der PlayStation 3 programmieren, ganz viele Windows-Rechner mal kaufen müssen, die super hochgepimpt sind.
Bis auf Naughty Dog. Die schaffen es auch so.
Ja.
Ja, dann haben wir der Wii und Hardcore. Dead Space Extraction, ein Flop.
Total gefloppt. Irgendwie, was war das? 90.000?
48.000 oder so.
48.000. Nur ist, wobei, glaube ich, nach der ersten Woche oder so. Ein deutscher Entwickler jetzt wieder eine große Pressemeldung rausschicken würde. So
schon 50.000 verkauft.
Genau, Meilenstein. Mhm. Aber... ich frage mich halt, wie viel Entwicklungsbudget da überhaupt hintersteckt, weil sie konnten die Assets von dem normalen Spiel nehmen, sie mussten eigentlich nur eine ziemlich runtergeschraubte Grafik entwickeln und ein Raid-Shooter ist ja jetzt auch nichts, was so eine aufwendige Entwicklung bedarf, oder?
Ja, also Visceral Games wird vermutlich natürlich nicht so viel Geld reingesteckt haben wie bei Dead Space. Eben. Es war schon ein günstiges Spiel. Und sowohl in den Kommentaren als auch in der News selber, die ja ausnahmsweise mal von mir war, stand ja auch drin, das überrascht natürlich keinen so wirklich. Wir wussten ja spätestens nach Mad World und House of the Dead oder so, dass das Hardcore-Titel ist schwer haben auf der Wii. Und vor allem, wenn sie Hardcore-Titel sind, die auf den westlichen Markt zielen. Mhm. Denn der westliche Markt, da ist der Wii wirklich, glaube ich, mittlerweile fest in der Hand, entweder von den Leuten, die wir als Casual-Gamer bezeichnen, oder halt eben die neue Gruppe, die ich als Convenience-Gamer bezeichne. Das sind die, die das Ding eben holen, weil sie eben Wii Fit gekauft haben und damit eben sich ein bisschen fit machen wollen und die dann vielleicht am Wochenende, wenn ihre ganzen Prenzlberg-Szene-Kumpels vorbeikommen, eben nochmal eine Runde Wii Sports spielen oder irgendein Partyspiel oder Rayman Raven Rabbids, wenn sie ganz verrückt sind. Genau, das sind so die große Wii-Zielgruppe. Es gibt aber in Japan, glaube ich, auch sehr viele Hardcore-Gamer, die noch Wii spielen. Deswegen verkaufen sich so eine Sachen wie dieses Resident Evil Chronicles und Resident Evil Archives und sonst was. Deswegen verkaufen sich diese Titel, glaube ich, in Japan noch ganz gut. Und Dead Space, wenn das irgendwie nur ein bisschen bekannter wäre, würde sich da auch ganz gut verkaufen.
Resident Evil hat auch so eine gewisse so Kult-Fanbasis und die wollen dann auch jeden Schnipsel davon wissen. Die wollen die ganzen Hintergründe, die vielleicht kleinen Storyteile, die da drin stecken, und dann holen sie sich das auch noch auf der Wii dazu.
Genau, die ist auch gewachsen nach irgendwie mittlerweile 5 Resident Evil Spielen und Dead Space ist einfach noch viel zu frisches Franchise, als dass man dieser, das ist ja klar, EA hat ja auch selber gesagt, okay, wenn man jetzt wirklich Hintergrundgeschichte von Dead Space haben möchte, dann muss man eigentlich die Wii-Version spielen, weil man da erst mitbekommt, wie dieser ganze Virus ausgebrochen
ist. Leider hatte ich aber nie das Gefühl, als ich Dead Space gespielt habe, dass es wegen der Story spielt. Also ja, ich habe gar nicht so den Anreiz. Mir ist das eigentlich egal. Das war nie ein wichtiger Teil von Dead Space für mich.
Und ich habe ja auch nie die diese Anime-Comics oder was es da gab.
Genau. Film gab es ja sogar noch. Film,
ja. War auch alles cool, aber das reichte mir, dass ich das Dead Space halt gespielt habe und das... Ja. Da hatte ich schon, finde ich, ein für sich abgeschlossenes Paket gehabt.
Na, vor allem, ich möchte auf alle Fälle ja auch wieder Dead Space 2 spielen.
Ja,
genau. Weil ich natürlich gerne wieder Atmosphäre haben
möchte. Wenn man eine Wii hat und man mag Shooter, dann das soll auch ein gutes Spiel sein. Also ich habe von vielen gehört, dass es schon Spaß machen soll.
Auf jeden Fall, die Grafik soll auf jeden Wii-Verhältnisse absolute Referenz sein.
Also dann spricht auch nichts dagegen, sich das zuzulegen, weil wenn man einfach Lust drauf hat, sowas mal auf der Wii zu spielen, das ist wieder cool. Also für uns Spieler ist es sowieso immer cool, wenn wir mehr Auswahl haben. Aber man muss halt immer sich aus Publisher-Sicht fragen, ob das überhaupt Sinn macht, solche Spiele zu veröffentlichen, wenn sie nicht diesen Erfolg haben, den man eigentlich damit haben müsste.
Was ich lustig fand, ich habe heute noch einen Artikel gelesen, da wurden Interview-Aussagen verglichen von dem Producer, der hat vor dem Release des Spiels gesagt, ja, wir sind uns sicher, wir haben einen Markt gefunden. Und jetzt auf diese schlechten Verkaufszahlen hinaus hat er gesagt, ja, sind wir nicht schuld, es gibt halt keinen Markt.
Ja, genau. Wir haben den Markt wieder verloren.
Ja. Es kam auch sehr still und heimlich raus. Also ich war selbst erschrocken, als ich gehört habe, dass die ersten Händler in Australien das schon eine Woche vorher anbieten. Da habe ich mir gedacht, wie eine Woche vorher, ich dachte, die brauchen noch ein bisschen, das kommt irgendwie erst nächstes Jahr oder so. Und weil die haben ja wirklich fast überhaupt keine richtig Werbung oder so dafür gemacht. Und man hatte echt das Gefühl, das ist so das ungeliebte Wii-Kind, was einfach so ins Regal gestellt wird. Und wer zufällig dran vorbeiläuft, der kauft sich das dann. Aber man hatte nicht das Gefühl, dass EA den Leuten richtig klar machen wollte, Leute, da kommt jetzt ein richtig geiler Shooter für die Wii raus. Das, hast du, ne? Das hast du bei Conduit zum Beispiel viel mehr gehabt. Da hat Sega viel mehr so getan, um sozusagen ein richtig krass, das wird der Xbox-Shooter auf der Wii.
Aber
oder
sowas. Aber im Vorfeld vor allem, ja.
Genau, im Vorfeld. Und bei Dead Space hast du sowas, so eine bisschen aggressivere Bewerbung einfach nicht gehabt.
Also, geklappt hat natürlich in beiden Fällen nicht. Also nee, auch
genau.
In Conduit nicht.
Wahrscheinlich hat EA deswegen auch keine Motivation gehabt.
Ja, weil bei The Conduit war es natürlich so, dass die einfach den Mund, glaube ich, immer zu voll genommen haben. Wenn du von vornherein immer sagst, das ist jetzt hier dieses Wii-Spiel mit Next-Gen-Grafik und sonst was, und du siehst dann am Ende so ein Spiel, was eben wirklich dann eben wieder bestenfalls wieder eben die Grafik der alten Xbox hat. Vor allem,
sie haben es immer auch in den ganzen Videos, die sie gezeigt haben, auf die Grafik einfach reduziert.
Ja.
Haben immer nur so einzelne Grafikeffekte gezeigt und du hattest nie das Gefühl, sie machen da echt ein Spiel.
Aber warum das zum Beispiel mit Dead Space Extraction für mich auch nicht aufgeht, ist halt dieser ganz einfache Effekt, den ich auch habe, wenn ich mir die Okami-Fans angucke. Die Okami-Fans waren jetzt nur begeistert von dem Spiel auf PS2 oder Wii. Und was bekommen sie jetzt von Capcom? Sie bekommen eine Fortsetzung auf Nintendo DS.
Ja.
Und es ist zwar schön, man kann ja mal sagen, es ist ja besser als gar nichts. Kann ich jetzt die Okami-Story weiterspielen auf dem DS? Auf der anderen Seite denkt man sich so, ja, ich habe jetzt aber die Wii-Version gespielt, ich will jetzt wenigstens auf dem Level der Wii-Version weiterspielen, ich will jetzt nicht so unterwegs auf dem DS so ein kleines, abgespecktes Okami spielen. Und genauso, wenn man so nach dieser opulenten Action-Orgie Dead Space auf der Xbox 360, die ja wirklich eine super Atmosphäre hat, wenn man da jetzt sagt, so, ja, ich würde aber gerne im HD-Zeitalter bleiben und mich interessiert jetzt nicht so sehr so ein Dead Space Lite mit 480p Körner-Grafik, naja, kann ich schon verstehen, dass das dann nicht so reizvoll ist. Und die Wii-Leute, es kann ja keinen geben, der nur ein Wii hat, aber eigentlich an Dead Space Interesse hätte, weil der hätte sich dann
ja, aber wenn er sich sagt, ich will nach House of the Dead nochmal so ein geiles Lightgun-Raid-Shooter,
das waren ja nur 2000 Leute oder so, die das sagen.
Ja, bei House of the Dead genau, war ja auch nicht so deswegen, ja, der Markt war nicht da, aber denen ist es dann auch egal, ob das ein Dead Space-Franchise oder irgendein anderes Setting hätte. Die wollen nur so einen guten Shooter spielen, aber klar, die Leute gibt es halt zu wenig.
Ja, die Leute gibt es halt zu wenig. Es gibt ja immer noch, wie verkauft sich immer noch wie geschnitten Brot, aber wie gesagt, da also...
Nicht wegen sowas. Man sieht auch nicht das große Wii-Bundle mit Dead Space, gibt es ja auch nicht.
Also, gab es auf dem Xbox allerdings auch nicht. Nee, aber auf der anderen Seite...
Nee, aber allgemein, es gibt ja, also Nintendo sagt es ja auch nicht, wir machen hier das Bundle für die Leute, die Mario gut finden und hier das für die Wii Fit-Leute und hier das für die Shooter-Freunde, sondern es gibt nur die beiden ersten Gruppen.
Ja, es gibt eigentlich nur dieses Wii Sports Bundle, also alles andere macht der Handel. Also,
ja, okay. Ja.
Es gibt auch kein Metroid Prime Bundle oder sowas. Oder früher gab es ja mal Zelda-Bundles oder sowas, vielleicht kommt eins mit dem neuen Zelda.
Jetzt kommt bald ein neues mit Wii Sports Resort.
Ja. Ja. Oder mit Wii Fit Plus oder so, was wir auch gestern gesehen haben. Ja, nee, der Wii, trotzdem immer verkaufszahlenmäßig auf gutem Weg, aber halt natürlich hat das auch Einfluss darauf, wie was wer sich jetzt dieses Jahr oder das letzte Jahr beschwert hat und gesagt hat, es gibt zu wenig Core-Titel auf dem Wii, der muss sich natürlich jetzt auch darüber gefasst sein, dass er im nächsten Jahr auf alle Fälle noch weniger bekommt.
Ja.
Es werden nur noch die kommen, die von Nintendo kommen und die werden vermutlich wieder sehr geil sein, ob das nun das neue Zelda ist oder das neue Metroid, was eben hier von den Ninja Gaiden-Machern da gemacht wird. Klar, aber
muss ich auch an die eigene Nase fassen, dass er sich die ganzen Spiele, die gekommen sind, nicht gekauft hat.
Ja, was heißt auf die eigene Nase fassen? Also er hat ja dann seine Core-Gamer auf den anderen Konsolen, die er sich dann hoffentlich geholt hat.
Ja, aber ich meine, ich habe immer das Gefühl, es gibt viel mehr Leute, die eine Wii haben und darüber klagen, dass es solche Spiele nicht gibt, die sich die Spiele, die dann gekommen sind, aber nicht gekauft haben.
Ja.
Und das ist ja auch irgendwie blöd
dann,
ne?
Ja, da müssen dann sehr treue Nintendo-Fans sein, die natürlich dann natürlich mit den Nintendo-hauseigenen Spielen bedient werden, weil es ist ja nicht nur
so... Ich meine, dann sollte man lieber nicht darüber heulen und sagen, ich habe die ja auf den anderen Konsolen und ich brauche sowas auf der Wii gar nicht.
Ja.
Aber warum dann das Geheule deswegen? Ja. Wenn man es offensichtlich dann
das,
sich dann
ähnlich kauft. Das Geheule ist ja auch ruhiger geworden, es geht eher in so ein Gewimmer rüber.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist ja nicht nur so, dass sich auch so Core-Games schlecht verkaufen, es haben sich ja auch Spiele schlecht verkauft, wie eben zum Beispiel dieses Boomblocks. Das war ja absolut kein Core-Game.
Obwohl EA sagt, die 100.000 haben uns gereicht, die wir verkauft haben. Wir machen jetzt einen zweiten Teil. Ist er nicht sogar schon rausgekommen?
Ja.
Party
noch was.
Blöcke. Ja, da siehst du mal, was das für einen Impact hat,
der
Release des zweiten Teils. Aber das war vermutlich einfach nur so, weil der zweite Teil zu machen noch viel, viel günstiger war, als den ersten Teil zu machen. Und,
aber Steven Spielberg ist ja deswegen wahrscheinlich auch enttäuscht zu Natal übergegangen.
Ja,
ist ja jetzt ein großer Natal-Fan.
Also ich meine, natürlich, klar, 100.000 sind ganz schön, aber natürlich wird EA sich genau wie bei Dead Space gedacht haben, geil, da sind 50, 60 Millionen Wies auf dem Markt, da mache ich natürlich mehr als 100.000. Und das ging halt nicht auf und das hat der EA schon angekündigt, dass sie das jetzt überdenken werden und das werden andere Firmen auch machen. Ich denke mal, die einzigen, die dann noch wirklich aktiv bleiben werden auf dem Wii, sind halt vor allem japanische Firmen und halt Firmen wie Capcom oder so, die halt eine starke Fangemeinde haben. Starke Fangemeinde kriegt vielleicht auch Borderlands, aber nicht auf der PS3, denn da hat es erhebliche Probleme.
Nee, das ist
mittlerweile nicht mehr. Ja, also es hatte irgendwie am Anfang so 20 Minuten lange Freezes oder 30 Minuten sogar. Die Freundeslisten haben nicht richtig funktioniert und es hat geleckt. Aber Gearbox hat dann schon einen Tag später gesagt, ein Patch ist draußen, den muss man sich auch noch nicht mal runterladen.
Du hast gestern auch im Puff geleckt, habe ich leider auch gar nicht gedacht. Ja. Deinen Atem heute so anrieche. Aber mach mal weiter.
Die Pokerine wieder.
Ich muss zwischendurch auch mal, mir ist aufgefallen, wir haben heute so wenig lustige Sachen gesagt. Wir sind so kompetent geworden, seit Kapi weg ist. Man muss auch immer aufpassen, dass man die Witzefreunde nicht vertreibt aus dem Podcast.
Ja,
Erzähl, komm.
Ja, nee, war ja eigentlich schon zu Ende. Also der Patch ist draußen und es funktioniert jetzt
wieder. Das, was super ist, dann können wir das auch in unserem Test berücksichtigen, weil wieder er ist ja noch nicht fertig geschrieben.
Nee, und, weil du ja wieder so lahmarschig bist.
Weil meine Xbox, auf der ich das ja auch spiele, eine E73-Feder hatte und ich musste eine aus der Videothek besorgen, aber das ist eine andere Geschichte.
Ja, kannst du nachher noch erzählen.
Nein, aber bei Borderlands wäre es natürlich sehr schade gewesen, weil man ja sagen kann, das macht im Multiplayer erst so richtig Spaß.
Ja.
Im Singleplayer kriegt man nur die halbe oder die ein Viertel Packung des Spielspaßes. Und wenn es dann eben so gewesen wäre, wie es am Anfang war, dann wäre es scheiße. Kann man ganz, ganz kurz zusammenfassen.
Genau, aber wie gesagt, Gigaboss hat ja erstaunlich schnell reagiert für eine Firma, die irgendwie immer 8 Jahre an 3 Spielen arbeitet. Aber gute Sache, vielleicht im nächsten Jahr Gran Turismo 5 auf 3 Blu-rays. Nun ist das Ganze natürlich wieder so, es gab ein Werbevideo von Mercedes-Benz, wo sie da den SL55 AMG Super Turbo Geil Schwanzverlängerungs-Mega-Cabrio-Wagen präsentiert haben.
Schwanz gesagt.
Ja, ja. Gut aufgepasst, mein Lieber. Und natürlich in diesem ganzen Video zeigen sie eben auch Gran Turismo 5 und wie toll dieser Wagen in dem Spiel abgebildet ist, was auch alles ganz stimmt. Und dann sehen wir wieder den Polyphony Digital Chef Yamaguchi oder
Yamauchi.
Ja.
Auch Yamauchi.
Ja, wenn die mal einfach so normale Namen hätten, so wie Charlie oder so, keine Ahnung.
Ja, oder Angels.
Angels, ja. Keine Ahnung. Jedenfalls sieht man ihn da, wie er schon in den Händen eine Gran Turismo 5 Verkaufspackung hat. So sieht es zumindest aus und die ist halt nur so dick, dass man denken könnte, da passen 3 Blu-rays rein.
Sehr viel Wunschdenken.
Mit sehr viel Wunschdenken. Drei Blu-rays, mein Gott, das wären 150 Gigabyte oder so. Das kann nur entweder heißen, dass die Jungs irgendwie bis heute noch nicht rausgefunden hat, wie man ein ZIP-Archiv macht. dass das Spiel eben wirklich so groß ist. Oder was in meinen Augen viel wahrscheinlicher ist, entweder ist es eine Promopackung, wo vielleicht noch ein Presskit drin ist oder Zusatzmaterialien, die sowieso nicht so in den Handel kommt. Oder es ist die Version, die in den Handel kommt, aber es sind vielleicht sogar nur 2 Blu-rays. 2 Blu-rays halte ich sogar für vielleicht möglich, kann sein. Mhm. Oder es ist eine dicke Anleitung dabei.
Oder in den Limited Edition mit Zusatzmaterial. Also
ja, Bonus. Aber es hat irgendjemand in den Comments, ich weiß jetzt nicht mehr wie genau, aber er hat es ganz gut erklärt, dass man woran erkennen könnte, was die Lösung ist. Das war irgendwas ganz Banales. Also
ja. Das ist jetzt dein Beitrag zu diesem Thema, dass da in den Comments irgendeiner gesagt hat.
Irgendwas das nicht nur einer, also ich habe das auch auf anderen Seiten nachher gelesen, es gab ja auch News-Updates bei anderen Seiten, die das dann auch erklärt haben, warum das so aussieht. Aber
warum denn?
Ich weiß es nicht mehr, ich habe mich damit nicht beschäftigt, das ist nicht meine News. Ja. Wir können ja jetzt noch nachgucken, aber...
Aber du liest so Dinge.
Nee, da hieß es ja, das kann man ganz leicht erklären und in dem Bild auch erkennen, so.
Ach so.
Ja. Okay. Ich war ja an dem Tag auf Reisen, deswegen, ich habe das gar nicht richtig mitbekommen. Ich habe es nur so unterwegs ein bisschen gelesen.
Ja.
Ja.
Hast du ja schön gesagt.
Ja, also ihr könnt ja nachgucken, bei uns in den Comments wurde es, wie gesagt, verraten. Da hat das irgendjemand gepostet, irgendeiner, der sich damit auskennt.
Ich finde das ja nur so erstaunlich, dass du so nach dem Motto so mitreden kann ja jeder.
Sorry, weil das war für mich so eine News, die klicke ich erst gar nicht an als normal denkender Mensch. Auch wenn die jetzt bei uns von vielen angeklickt wurde, aber...
Hättest du also die Leser nicht für normal denkende Menschen, ja? Wie gesagt, Herbst-Update verstößt inoffizielle Datenträger.
Ja.
Ist das nächste Thema. Schön. Weil wir wollen hier keine Leerlaufphasen machen. Kein Hörer möchte am Podcast sitzen und gerade in Ruhe beim Putzen seiner Schreibtische plötzlich eine Stille in seinem Kopfhörer haben, weil wir versuchen in den Kommentaren zu finden, was denn nur wirklich ist.
Das ist doch nur authentisch. Das ist ein richtiges Mittendrin-Gefühl dann. Also das wollen wir jetzt auch nicht kaputt machen. Aber ja, die sollen wir überschwenken schon mal zu der... es kommt ein großes Update für die Xbox 360. Ihr habt es vielleicht gehört. Wir haben am Rande auch einmal darüber berichtet. Und jetzt sind die ersten Leute auch mit Beta-Zugängen beglückt worden, die sich dafür die Beta-Phase angemeldet haben. Und Major Nelson hat vorweg schon gewarnt, wenn ihr eure Profile und Spielstände und was weiß ich alles auf einer Memory-Unit von einem inoffiziellen Dritthersteller abgelegt habt, weil es gibt ja da von Datel zum Beispiel, die sind auch hauptsächlich gemeint, Memory-Units, die größer sind als die offiziellen von Microsoft, wo einfach mehr drauf passt und die auch, glaube ich, sogar günstiger sind. Die sind aber halt nicht offiziell von Microsoft lizenziert. Und die werden ab diesem Update, ab dem nächsten Update, nicht mehr funktionieren. Und wenn man da halt sein Xbox Live-Profil oder seine Safe Games drauf hat, dann soll man die lieber wieder zurück auf die Konsole oder auf eine offizielle Microsoft-Memory-Unit machen, weil die sonst verloren sind. Weil ab dem Update kannst du die inoffizielle Memory Unit dran machen und da wirst du nichts mehr draus lesen können, dann wäre das ja drauf gefangen praktisch.
Ja. Ja, Robert. Das ist eigentlich ziemlich gemein, finde ich, weil es gab schon immer, seit es Konsolen gibt, quasi so Dritthersteller-Hardware, Und da wurde ja nie was gebannt oder so.
Wobei es da auch wieder den Unterschied zwischen lizenzierten und nicht lizenzierten Produkten gab, auch bei den Drittherstellern. Aber klar, der Grund ist teilweise, dass man mit so einer Memory Unit, die auch halt mehr Gigabytes hat, als man eigentlich haben darf und die nicht nach den Richtlinien gemacht ist vielleicht, die Microsoft da gerne hätte, dass man Spielstände manipulieren kann am Computer. Und dass man halt vielleicht auch mit seinem Xbox Live-Profil, was man normalerweise auch online benutzt, halt von dieser Memory Unit aus, ohne dabei online zu sein, gecrackte Spiele spielen kann, ohne dass sie dann gelistet werden. Solche Sachen kann man dann damit machen. Und das ist so vielleicht auch eine Scheinbegründung. Ich glaube auch eher, dass es finanzielle Aspekte hat, dass sie lieber wollen, dass ihre offiziellen Produkte gekauft werden. Das wird natürlich der Hauptgrund sein, sonst hätten sie es schon viel früher unterbunden. Aber das sind halt noch diese Nebenbegründungen, die es da gibt. Dass man da Manipulationen mit betreiben könnte.
Also nochmal auf Gran Turismo 5 zurückzukommen und die Box mit den drei, also die einzige Erklärung, die ich in den Comments jetzt rausgelesen habe, ist halt, dass es eine Blu-ray-Diskhülle sind und zwei normale Discs für normale DVDs oder CDs. Also damit der Verdacht, dass es eben eine Blu-ray ist, wo das Spiel drauf ist und vielleicht ein oder zwei Hüllen dazu, wo eben noch eine DVD ist mit Bonusmaterial über das Making-of oder so. Das war jetzt so der Stand der Dinge. Völlig abstruse, tolle Erklärung, dass du dir das nicht hättest selber ausdenken können, eben gerade noch so.
Das finde ich auch sehr interessant.
Ja. Interessant. Deshalb, wir werden es ja bald wissen. Ich meine, es kommt ja Ende März in Japan raus und dann bestimmt nur 3-4 Jahre später in Europa. Das geht ja ganz fix. Und bis dahin können wir uns noch freuen über eine 40 von 40 Wertung für ein 360-Spiel in der japanischen Zeitung Famitsu.
Ja.
Und das war natürlich nicht GTA 4 oder sowas,
sondern was Bayonetta.
So 34% bekommen hat, sondern Bayonetta, schon genau.
Gesagt.
Ja.
Und das ist das erste Mal, dass ein Spiel, das auch auf der 360 gekommen ist, diese Wertung bekommen hat, diese Höchstwertung. Und man kennt das ja in der Famitsu, das sind immer mehrere Redakteure, die, glaube ich, 10 Punkte vergeben. Und daraus setzt sich dann die Gesamtwertung.
Es sind sogar 4, wenn es jetzt...
Ich habe mehrere Redakteure gesagt.
Genau, weil man könnte sagen, es sind 4.
Ja. Ich habe aber gesagt mehrere.
Warum so unkonkret?
Weil es immer 4 sind, damit man auf 40 kommt.
Weil ich mir am Anfang des Satzes noch nicht sicher war, was ich nachher sagen werde.
Ja.
Aber
es sind 4.
Ich mache jetzt nicht mehr mit.
Nein.
4x10.
Nein. Also erstmal, der erste Punkt ist das erste Xbox 360-Spiel, was diese Wertung bekommen hat. Zweite kuriose Sache, das ist ja ein Multiplattform-Spiel, was auch auf der PlayStation 3 gekommen ist, aber die PlayStation 3-Version hat nur 38 Punkte gekriegt. Das heißt, die hat nicht diese Höchstwertung bekommen.
Technische Probleme.
Ja, kann man von ausgehen. Man hat ja schon Vergleichsvideos gesehen, dass die R60-Version wesentlich besser aussieht. Und es ist ja bei Bayonetta auch so, dass das...
Sie bei uns beiden. Ich bin quasi die 360-Version.
Ich habe Blu-ray.
Ja, Robert ist die Wii.
Ja. Sieht scheiße aus und lässt sich kaum richtig bedienen oder so. Okay.
Man kann mit rumfuchteln.
Ja, genau. Bewegungssteuerung. Das 360-Spiel, das wurde von dem Entwicklerteam gemacht, wo auch der Chefentwickler hinter Devil May Cry und so weiter steckt. Und die PlayStation 3-Version ist nicht von dem Originalteam gemacht worden, sondern von einem eigenen Team von Sega. Also die Originalentwickler wollten das nur für die 360 machen.
Aber nicht von dem Sony-Team.
Und ja, genau, Sega hat einfach gesagt, nee, wir portieren das auf die PlayStation 3. Und deswegen haben sich die echten Entwickler auch schon von der PS3-Version distanziert und haben gesagt, damit haben wir nichts zu tun. Und das ist wie, wenn David Lynch bei Dune gesagt hat, ich möchte nicht mehr in den Credits vorkommen, macht mich meinen Namen daraus. Und aber es ist halt einfach kurios, dass auch das bei all diesen Krachern, die es eigentlich schon gab, die wir auch alle so cool fanden, dass die noch nicht diese Wertung einheimsen konnten, die es auch auf der 360 gab, die Spiele.
Genau, und diese kleine Kugelhexe mit der Vielmann-Brille, die
ist... Ja, wo man immer den Eindruck hat, das ist so ein ganz nettes Hack'n'Slay, aber das ist, es sah halt nie so, auf den Videos nie so berauschend aus, als wenn es eine
gut, diese Höchstwertung Kamerafahrt durch den Schritt durch, die war natürlich schon mal also ganz interessant.
Klar, auf unserer Regel Nummer 2 Skala.
Eben, die du ja mit Ninja Gaiden 2 eingeführt hast.
Ja, wird es auch wieder eine ähnliche Höchstwertung natürlich erreichen, aber... Ich wäre überrascht, wenn es wirklich so gut ist, weil ich damit im Vorfeld jetzt nicht gerechnet hätte. Aber ich kann es ja jetzt spielen, ich habe es ja auch jetzt bekommen.
Ja gut. Ich gehe auch davon aus, dass es in der westlichen Presse nicht so sehr von Lob überhäuft wird.
Wobei man muss ja auch sagen, die Famitsu ist ja doch immer so ein bisschen kontrovers mit den Wertungen.
Ja.
Man hatte das Gefühl, sie haben zu so ein paar Leuten einen besseren Draht und so ein paar Lieblinge in der Entwicklerszene. Und da gehört eben auch dieser Devil May Cry Entwickler zu. Also mit dem waren sie immer sehr dick und haben Exklusivinterviews. Und ich finde es auch nicht schlimm. Vielleicht gehen sie dann auch mit einem etwas positiveren Grundgefühl an so ein Spiel ran und haben sich mehr damit auseinandergesetzt, dadurch, dass sie sich so viel mit dem darüber unterhalten haben. Es ist aber
die Geschmäcker sind halt anscheinend
es gehört in der ja Richtung
auch ein bisschen verschieden, weil
zum Subjektiven weil dazu.
Während zum Beispiel ja, wir ja auch manchmal mit manchen japanischen Spielen vielleicht Schwierigkeiten hätten, die wir gar nicht bekommen, weil die gar nicht über einen großen Teich rüberkommen, wenn das jetzt irgendwelche so eine Schulmädchensimulationen sind oder irgendwelche anderen Spiele, die wir ja nie zu sehen bekommen. Gibt es ja zum Beispiel so Spiele, meinetwegen eben wie Final Fantasy oder so, die in Japan super beliebt sind, aber bei uns halt auch funktionieren. Ja. Aber andersherum scheinen wirklich so eine Spiele, meinetwegen so die klassischen Ego-Shooter scheinen in Japan ganz schlecht zu funktionieren. Also sowas wie Fear oder Doom oder sowas, weil denen die Hälfte da auch mal schlecht wird.
Ja,
die haben irgendwie mal so stärker diese Motion-Sickness-Probleme.
Und so ein GTA muss ja erstmal einen anderen Publisher finden,
ja,
um da überhaupt rauszukommen.
Ja, na, von wem ist denn GTA gepublished worden?
Es war irgendwas Verrücktes auf jeden Fall.
Ja, Capcom.
Ja, genau. Danke.
Genau. Ja, von Capcom, wo man es nicht gewartet hätte, aber
Ja, das war auch jetzt mit irgendeinem
neuen Shooter. Auch zwei Jahre später, aber ich weiß gar nicht, GTA 4 ist jetzt gerade vielleicht mit Glück gerade mal vor kurzem rausgekommen oder so. Genau, vor kurzem rausgekommen ist auch Uncharted 2. Wir haben ja schon letztes Mal im Podcast einen Lobgesang drüber gemacht. Ich bin jetzt mittlerweile in Kapitel 16, also nach der coolen Zugfahrt.
Und du lobst singst immer noch.
Ich lobe singe immer noch. Ja? Robert ist, glaube ich, auch.
Ja, Kapitel 18.
Ja, aber jetzt, du kannst nicht singen hier, deswegen
dass ich singe nicht.
Ne? Ohren betäubt wäre das.
Ja. Wären wir ein kreatives, fancy Magazin, würde ich sagen, dass man so eine neue Grafikwertung einbaut. So, wie viel Uncharted die Grafikwertung
ist. Stimmt, das stimmt.
Ja. Wenn so ein Spiel wie Resident Evil 5, was immer von vielen als Vergleich rangezogen wird, wäre dann so ein 9 von 10 an Schaden 2.
Genau.
Weil jetzt wirklich mittlerweile, glaube ich, ist es einfach das bestaussehendste Spiel und es tut mir ein bisschen leid für alle Spiele, die jetzt in den nächsten Monaten rauskommen, weil man immer wieder sagen wird, so, die Animationen habe ich aber schon mal besser gesehen und die Kommentare des Helden habe ich auch schon mal witziger erlebt und die Grafik sowieso.
Und ein Spiel, wo man jetzt sagen würde, das sieht ganz gut aus, also bevor Uncharted kam, das sieht jetzt doch eher nur noch mittelmäßig aus. Das ist eben das, man muss auch wirklich sagen, auch insgesamt, als Gesamtspiel, hat Uncharted 2 die Relationen in der Branche wieder verschoben.
Ja.
Und man muss eigentlich jeden Vergleich wieder anders machen, den man vorher ohne Uncharted eben anders gesehen hätte.
Und deswegen hatten wir natürlich auch die News, dass Millionenverkäufe in der ersten Woche und ich hoffe, das geht so munter weiter.
Was aber auch ein bisschen trotzdem, man muss wieder sagen, dass Uncharted 2, so ging es aber auch vielen starken PS3-Titeln, nicht diese guten Startverkäufe von einem Gears of War oder Halo hatte.
Ja.
Also es hat sich zwar schon jetzt direkt über 1 Million Mal verkauft, in einer Woche, was schon ganz ordentlich ist. Aber man kann auch absehen, dass es sich noch ein paar Mal Millionen Mal mehr verkaufen wird in der nächsten Zeit. Aber es hat halt nicht diese super krassen Verkäufe.
Ja, nur ist auch Amerika immer noch, glaube ich, auch nach der Preissenkung der PS3, immer noch in der Hand der Xbox 360. Die Xbox 360 ist noch stärker in Amerika. Und die Amerikaner sind natürlich auch so, diese ganzen Spiele wie Gears of War oder Halo, die sind natürlich jetzt mittlerweile schon so fast Institutionen und werden da einfach schneller und stärker gekauft, weil vermutlich die Käuferschicht der 360 eben auch dieses so typische, männlich, zwischen 15 und 25, also genau diese super Kernzielgruppe des Core-Gamers, während die PS3 in USA vermutlich auch gut verkauft wird mittlerweile und auch fast gleichziehen kann, aber vermutlich immer noch mehr auf die Leute zielt, die auch gerne mal eine Runde SingStar spielen, auch gerne mal eine Runde Bass oder sowas machen und die in Uncharted auch zu schätzen wissen, aber die nicht sofort losrennen und das holen und so besessen sind wie ein Gears of War-Kunde, der irgendwie sofort dann...
Und das Problem hat ja nicht nur Uncharted, das ist ja sogar in Amerika jetzt das schnellstverkaufte PlayStation 3 Spiel vor GTA und Metal Gear Solid 4. Und weltweit ist es, glaube ich, auf Platz 3 hinter den beiden Spielen. Das heißt, irgendwie ging das zu allen großen Titeln bisher, dass sie halt nicht diesen Super-Impact direkt von Anfang an hatten. Und
es weil ist ja aber auch nie die Hardware-Plattform so groß war bis jetzt.
Und man muss auch sagen, dass die Vorbestellungen auch schon diese Aussprache gesprochen haben. Also ich glaube, in Amerika waren es 300.000.
Ja.
Und da kann man jetzt auch bei jedem AAA-Titel auf der Xbox sagt man fast schon, das hat 1 Million Vorbestellungen gehabt und da oder zumindest 500.000.
Aber es bringt auf alle Fälle ein ziemliches Memento rein. Wir haben ja bei vielen Usern ja wirklich gehört, dass sie jetzt überlegen, sich eine PS3 zu kaufen.
Genau, das wird auch alleine immer mehr.
Alleine schon wegen dem Blu-ray-Laufwerk und auch wegen Uncharted. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr euch zu Weihnachten kauft, und ihr habt noch keine PS3, würde ich mir das durch den Kopf gehen lassen. Ihr wisst ja, wenn man beide Konsolen hat, ist man sowieso am glücklichsten, weil man dann wirklich eben nichts verpasst. Und damit meinen wir natürlich 360 und PS3, weil den Wii, wie sagt man es am besten, ohne in die Gefahr zu kommen, ein Wii-Basher zu sein? Also ich habe ja zu Hause auch ein Wii. Daniel, du hast ja mittlerweile auch einen. Ja. Robert hat seinen schon wieder vertickt, vermutlich.
Ja. Ich spiele immer Super Mario 64.
Es gibt ja immer noch Spiele, auf die ich mich freue. New Super Mario Brothers, freue ich mich drauf.
Und der magische Stift. Stift, freue ich mich gerade drauf.
Deinen magischen Stift kannst du gleich noch erzählen. Und natürlich freue ich mich auch auf ein neues Zelda oder sowas. Aber ich muss natürlich sagen, es ist eine Luxuskonsole, die ich zu Hause zu stehen habe. Denn so rein wirtschaftlich rechnet sich keine Konsole, weil ich 3 Spiele im Jahr damit spiele.
Gerade weil das alles so Spiele sind, jetzt abgesehen mal vom neuen Mario oder neuen Zelda, wenn die dann mal wieder rauskommen, da habe ich nie das Bedürfnis, mich lange mit zu beschäftigen. Das sind immer so Sachen, wo ich eher so
halt durchspielen, das dauert ja schon mal eine Weile.
Ja, aber ich... Nein, eben nicht.
Nee, eben nicht. Aber du spielst dein Mario eben nicht durch.
Nein, ich meine, bei den Spielen ist es schon so. Aber das dauert halt immer was, bis mal wieder so ein Titel kommt. Aber jetzt bei dem normalen Wii-Spiel.
Ja.
Auch jetzt, ob das jetzt auch so ein Dead Space oder so ein House of the Dead wäre oder halt so ein magischer Stift.
Das man spielt ja auch keine Gamerscore.
Da hätte ich Lust, weil ich halt gern so Rail-Shooter mit Lightgun-Ambiente mag, die mal kurz zu zocken. Aber ich hatte jetzt nicht so viel Lust, da so mehr Zeit rein zu investieren, wie ich das jetzt bei so einem Uncharted gemacht habe zum Beispiel. Aber
weißt du, wer Lust immer hat, Zeit zu investieren? Das ist unser bester Freund Michael Pächter.
Ja.
Und das ist quasi auch die letzte News aus diesem Blog. Und Michael Pächter, der mit seinen Aussagen ja so eine Trefferwahrscheinlichkeit hat, wie Daniel beim Pinkeln. Also sagen wir mal so 50%
oder Wandmalerei,
so.
Sagt man bei mir immer. Das ist wieder ein echter Pok, den wir hier an der Wand haben.
Topfrisch. Wenn der US-Analyst Michael Pächter recht hat, dann kommt ja im nächsten Jahr auch schon der WHD.
Ja,
und World of StarkCraft. Das sind auch alles so Theorien von ihm gewesen, die wir vermutlich nächstes Jahr widerlegen können.
Wie HD nicht so unwahrscheinlich ist.
Ja, du bist auch so ein Verrückter.
Na, Miyamoto hat jetzt auch schon wieder sowas in die Richtung gesagt.
Und genau. Also. Der meint dann vermutlich, dass 480p ist ja schon HD.
Ja.
Nee, aber er hat nur gesagt, Xbox Live wird teurer und kostet dann $100 im Jahr.
Ja, nee, aber er sagt ja, innerhalb der nächsten Jahre könnte er sich gut vorstellen, dass Microsoft sich halt sagt, wir haben jetzt immer neue Features wieder reingemacht und die Leute sind jetzt, wir haben jetzt so und so viele Millionen Leute, die jedes Jahr $50 bezahlen, die werden doch auch $100 dafür bezahlen. Und dann würden sie schrittweise den Preis einfach anheben, wenn sie wieder neue Features bringen.
Ich dachte zuerst, das wäre einfach nur eine Währungsbereinigung, weil wenn man die 50 Euro nimmt, die wir zahlen und der Dollarkurs ist mittlerweile 1,51, dann müssen die ja schon 80 Euro
bezahlen. Wobei die meisten Leute, muss man ja auch ehrlicherweise sagen, gar nicht dieses Geld bezahlen, sondern die kriegen das für 30 Euro oder weniger irgendwo, diese Mitgliedschaft.
Ja, die meisten Leute, das ist auch wieder so, das sind die super gut informierten
Games-Leser,
die sofort wissen, dass man bei eBay oder im Internet irgendwo 12 Monate für 30 Euro bekommt. Ich glaube, normaler Mensch geht zu Saturn und kauft dann seine 12 Monate da oder online.
Na, oder ist sowieso direkt in diesem Abo drin, wo er immer den Höchstpreis bezahlt.
Genau.
Ja. Aber nee, ich finde es nicht so unrealistisch, was er sagt, aber er sagt es halt immer ins Blaue. Also er sagt immer so Captain Obvious Sachen oder so Sachen, die könnten sein oder könnten nicht sein. Man kann sie sich irgendwo vorstellen, aber es ist jetzt auch nichts bewiesen dadurch, dass er es aus dem Mund gespuckt hat. Und
wir müssen halt abwarten, wenn man den Xbox Live Service vergleicht, wie er jetzt ist und wie er vielleicht in einem Monat ist, wenn auch noch Facebook, Twitter und dann in ein paar Jahren noch Last.fm in Deutschland drin sind, dann ist das natürlich viel, viel mehr eigentlich im Gesamtpaket schon, inklusive des Videomarktes und sonst was.
Oder wir stellen uns mal sowas vor, Microsoft macht einfach eine Platin-Stufe noch rein, wo man dann im Monat für seine Gebühr, die dann vielleicht 100 oder was weniger ist, 75 oder so, kriegt man dann 4 Filme umsonst automatisch, die man sich dann aussuchen kann. Oder man kriegt das Last.fm so ein Abo richtig, so ein Bezahlding mit drin, dass sie praktisch nur eine neue Premium-Stufe noch einführen.
Jetzt bring mal die Marketingabteilung von
Microsoft wieder auf. Oh, weil, dieser Punkt, der hat eine gute Idee.
In 2 Wochen heißt es dann wieder irgendwie, es gibt, it's all about choice.
Ja, genau.
Es gibt jetzt auch die Platin-Mitgliedschaft, wo man Last.fm und dann ist dann wieder Boris Schneider-John und bekommt dann wieder so den Mitarbeiter des Monats Preis, nur weil er bei uns im Podcast zugehört hat. Und das werden wir doch bitte vermeiden, denn Quellen müssen immer angegeben werden. Ja,
zwei Quellen.
Zwei, genau. Zwei Quellen, 3 Redakteure und eine Menge Spiele, die wir in den letzten Wochen getestet haben, in den letzten Tagen.
Boah, wie also das immer macht mit diesen Überleitungen und so.
Zum Beispiel, also worauf ich mich besonders freue, worauf wir auch heute ganz intensiv eingehen werden, quasi eine Detailanalyse, ist Magna Carta 2 für die Xbox 360.
Gut, ich gehe jetzt mal kurz kacken, weil ich muss wirklich und bei dem Thema da...
Ja. Du bleibst hier, du darfst nicht verpassen. Es ist
Robert Fest
der Woche gewesen.
Ich habe auch noch GeForce gebracht.
Ach so, stimmt. Du hast ja die kleinen...
Haben wir da nicht schon drüber geredet?
Ja, letzte Woche so angeschnitten. Aber da brauchen wir auch jetzt nicht unbedingt...
Meerschweinchen.
Es sind Meerschweinchen. Wir haben letzte Woche Hamster gesagt.
Das ist mir nicht aufgefallen. Das war ein großer Fehler anscheinend.
Ja, ein sehr großer Fehler. Nee, Magna Carta 2.
Weil Hamster irgendwie Pigeons sind oder irgendwie. Das sind Tauben.
Nee, genau.
Ich weiß auch nicht, wie wir darauf gekommen sind. Also, keine Ahnung. Nee, Magna Carta 2 ist jetzt mal der wichtigere Titel, sage ich, obwohl er eine schlechtere Wertung bekommen hat.
Ja. Also was? 6 aber von 10. Nicht als GeForce.
Doch, doch, GeForce hat eine 7 bekommen.
Magna Carta also, 6. Du machst dir da unser Wertungsgefüge kaputt.
Ja. Nee, finde ich gar nicht. Also GeForce war ein ordentliches Spiel.
Ordentlich, das ist schon eine 7 für dich. Ordentlich.
War ein sehr ordentliches Spiel für ein Lizenzspiel.
6 von 10 ist ordentlich.
Ja, 6 von 10 ist also. Magna Carta ist auch ordentlich, ist halt ein japanisches Rollenspiel.
Ja.
Das ausnahmsweise finde ich mal nicht so, die Welt geht unter, wir haben da diesen kleinen Jungen, der rettet die wohl, Geschichte hat.
Genau, es muss ja auch eine Menge gut machen, wenn es noch eine 6 von 10 bekommt, weil es genau, ja auch keine schlechte Wertung. Eben.
Ja, und die Geschichte dreht sich halt um einen Bürgerkrieg in einem Land und was ich mal ganz cool fand als Setting, weil es halt sehr unverbraucht ist. Und ja, ansonsten macht es aber leider nicht so viel neu. Also es hat ein Kampfsystem, ist ein Echtzeitkampfsystem, nicht rundenbasiert.
Geh doch mal ins Detail.
Mach ich doch gerade.
Ja.
Und man kann halt in Echtzeit auf die Feinde einkloppen, hat dann noch so ein sogenanntes Overheat-System. Das heißt, wenn man zu viel auf einen...
Boah, ist das boring.
Ich sag weiß.
Mal, deswegen habe ich ja gesagt, lass uns das lieber nicht machen. Ist das wenigstens was für Grafikhuren? Gibt es da irgendwelche Zwischensequenzen?
Grafikhuren überhaupt.
Aber Hurenfreunde, weil es gibt ja da ganz schöne Möps, habe ich auf dem Cover gesehen.
Auf dem Cover, ja. Aber im Spiel sehen die dann leider nicht mehr so geil aus.
Ja, das ist schade. Also,
die sind dann auch verschwunden.
Hast du dann die Hose wieder zugemacht, als die Ingame-Grafik kam?
Nee, ich habe wieder das Cover hergenommen.
Ja.
Nee, aber...
Was haben wir noch? Wir haben Borderlands.
Ja, das spielen wir, was ja irgendwie ein bisschen positiv überrascht hat, weil die Preview-Version fand ich echt boring, Lens, relativ langweilig, aber das Coole war, dass ich dann halt den Anfang schon gespielt hatte und halt auch wusste, das ist nicht so ein Spiel, wo man jeden Winkel erkundet und dann nach irgendwelchen versteckten Sachen sucht, sondern man muss es eigentlich mehr straightforward spielen und halt dieses Level-System versuchen in den Fokus zu rücken, dass man seinen Charakter aufbaut.
Ja, ich fand es ja die ersten 2 Stunden, die ich es gespielt habe, auch wirklich wieder sehr, sehr motivierend, weil es wirklich so primitiv an diese Gamer-Instinkte appelliert. Man bekommt Erfahrungspunkte für die getöteten Gegner und man lootet sie und man findet neue Waffen. Und dieses System ist irgendwie schon so uralt und so archaisch, weil es ist einfach ein ganz billiges System, aber es funktioniert immer wieder. Und ich habe, als ich gespielt habe, das Borderlands, habe ich immer gedacht, so ungefähr so hätte ich mir eigentlich Hellgate London vorgestellt.
Mhm.
Bloß, dass es eben dann völlig desaströs scheiße war.
Ja.
Aber so von der Machart, ja, das ist halt wirklich sehr, sehr Diablo-mäßig von diesem Suchtfaktor her, dass man halt auch immer schnell nochmal rausgehen kann, nochmal eine Mission machen kann und man dabei gar nicht merkt, dass man da immer durch dieselbe Scheißhöhle latscht und dass da immer wieder diese blöden Scheißratten auf einen zugelaufen kommen. Es ist natürlich grafisch, und das hatten wir ja auch schon mal gesagt, es ist eine clevere Entscheidung von Gearbox gewesen, in letzter Sekunde quasi ein halbes Jahr vor Release nochmal die Grafik zu wechseln auf Cell-Shading.
Ja, das ist so, als wenn sich ein hässlicher Mensch schminkt.
Ja. Weil als wir vor 2 Jahren auf der Gamescom da mal Borderlands gesehen haben, sah es wirklich ganz, ganz, ganz arm aus. Da haben wir nur so ein Höhenlevel gesehen, aber dadurch, dass es normale Texturen waren, sah das halt sehr schlecht aus, weil es eben auch so undetailliert war, so eintönig. Und dadurch, dass man dem Ganzen so einen Cell-Shading-Look gibt, wirkt das auf einmal alles
gewollt
so
schlecht.
Wie gewollt.
Ja.
Als hätte man so sozusagen diesen Mangel an Details eben dieser Cell-Shading-Grafik zu verdanken.
Und deswegen sieht es gar nicht schlecht aus.
Genau,
sieht sauber und scharf
speziell
aus.
Speziell die Charaktermodelle, die sehen, finde ich, richtig gut aus, weil diese ganzen Falten, die sie dann eingezeichnet haben und so, die kommen dann richtig gut rüber.
Es hat auch immer so einen komischen 3D-Effekt.
Mhm.
Ich finde, dadurch, also Cell-Shading wirkt immer so sehr plastisch, also stärker als eine normale Textur. Mhm.
Na, es ist halt wer so Spiele mit Looten und seinen Charakter aufleveln einfach mal.
Wie ist denn eigentlich im Vergleich zu To Human?
Mir hat der To Human eigentlich ganz gut gefallen damals.
Ja.
Und klar, To Human ist noch ein bisschen klassischer als Third-Person-Spiel, wie so ein klassisches Dungeon-Durchsuchspiel. Ja, ich weiß nicht. Es ist, glaube ich, eher eine Settings-Frage. So unterschiedlich sind sie gar nicht.
Ja, also man hat ja auch wieder vier Klassen sind es, glaube ich. Ich habe wieder Soldat genommen, weil das irgendwie wieder am naheliegendsten war. Dann gibt es diese komische Frau, die mit diesen Psy-Kräften da
rumläuft.
Also es erinnert auch so ein bisschen an so eine Art Team Fortress
2. Wobei ich sagen muss, die Figuren sich und leider nicht so sehr unterscheiden aus dem Umstand heraus, weil du jede Waffe, je öfter man eine bestimmte Waffenart benutzt, umso besser wird man damit.
Mhm.
Und alle fangen praktisch bei Null an. Bei diesen Waffen und haben dann nur halt eine gute Startwaffe in dem Segment. Wenn du dir einen Sniper nimmst, hat er ein gutes Snipergewehr und der hat Spezialfähigkeiten, die er mit so einem Skilltree aufleveln kann.
Genau.
Wie beim Soldaten eine stationäre Geschütz.
Genau, und da kannst du dann halt jeweils als Sniper immer deine Schussgenauigkeit viel besser erhöhen und du kannst als Soldat deine schweren Waffen dann besser einsetzen. aber trotzdem kannst du im Prinzip mit jeder Figur jede Waffe erlernen und auch damit gut umgehen. Ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass ich als Sniper eine Lusche am Maschinengewehr bin, sondern wenn das Maschinengewehr mir besser vorkam als mein Snipergewehr, dann habe ich das Maschinengewehr benutzt. Also ich fand die Klassenunterschiede waren mir zu gering von der Spielbarkeit, als dass sich das wirklich auch lohnt, dann mehrmals durchzuspielen. Aber ja, man hat das in vieler Hinsicht. Es ist halt, das funktioniert, es motiviert mit diesem ganzen Looten und Aufleveln, aber es zieht halt nicht wirklich alle Register. Es ist nicht, es fehlt an vielen Stellen an so einer Brillanz, die man bei so einem Diablo eben hat, wo man dann wirklich sagt, da will ich 50, 60 Stunden mit verbringen, sondern das sind vielleicht 20 Stunden, die ich damit verbringen will und die machen dann auch Spaß. Also
ich finde auch, was zum Beispiel vergleichbar ist, halt ohne den Koop-Faktor so stark, ist halt Crackdown. Auch allein schon mal durch die Grafik und durch das Aufleveln. Aber ein Crackdown ist halt, weil ja halt diese Stadt ein bisschen kompakter und mehr beisammen ist, es zeigt natürlich, dass es schon besser und lustiger ist, weil es in Crackdown einfach in dieser Open-World-City wieder auch viel mehr noch gibt, was man da machen kann, um Scheiße zu bauen. Dagegen wirkt die Welt von Borderlands teilweise, eben wie der Name schon sagt, eben auch so ein bisschen so leer und flach. Ja. Und es gibt nur ganz wenige NPCs, auf die man trifft. Die sind dann auch nicht vertont, sondern die haben meistens nur so eine Sprechblasen und sind auch nicht sehr interaktiv. Also es wirkt auch wieder so, dieses alte Wort von Production Value ist da nicht voll ausgeschöpft worden.
Selbst bei den Gegnern ist es immer so, dass man an punktuellen Stellen immer die gleichen Gegner-Mobs hat,
die auch wieder immer spawnen.
Die immer respawnen, aber sie sind nicht irgendwie zufallsgeneriert in der Welt drin oder sie laufen auch nicht wirklich in dem Gebiet rum, sondern sie sind wirklich nur so an einzelnen Stellen. Man hat ziemlich viele lange Laufwege. Je weiter man spielt, umso länger werden die praktisch. Und da kommt dann die Sache hinzu, dass man oft weite Strecken hat, um zwischen verschiedenen Questpunkten hin und her zu laufen, wo man aber nichts zu tun hat. Und wo man aber zwangsläufig lang muss. Es gibt keine Gegner mehr, die einem Erfahrungspunkte dort bringen, oder es gibt halt einfach gar nichts. Und das ist dann schon etwas zäh. Und da hätte man das Spiel einfach noch viel besser machen können, viel mehr rausholen können. Man hat dann zwar Fahrzeuge, die steuern sich aber erstens scheiße und zweitens bleiben die ständig in der Levelgeometrie hängen und da muss man aussteigen, muss dann doch wieder zu Fuß weitergehen. Und das sind eben leider so Punkte, wo man sagen muss, da hat Borderlands sehr viel Potenzial verschenkt. Weil die Sachen, die funktionieren schon richtig gut, aber da macht es sich dann wieder einiges kaputt. Also, es ist ein toller Genrebeitrag. Gerade mit dem Shooter-Ansatz ist es mal wieder so was Neues in diese Richtung. Da könnte vielleicht beim zweiten Teil auch noch mal was richtig Gutes draus werden. Aber klar, wenn man auf sowas steht, ist es eine Kaufempfehlung. Dann kann man da sehr viel Spaß mit haben, gerade im Koop-Modus.
Ja, da hättest du dich jetzt bei Kapi aufgeregt über diesen Satz, wenn man auf sowas steht, ist es eine Kaufempfehlung, was so auf ungefähr 99% der Spiele zutrifft. Wenn man auf
Das stimmt, aber es ist halt eher so gesagt, wie du es gerne formulieren würdest, jemand, der solche Spiele vorher eher nur gespielt hat, wenn es ein richtiger Kracher war, der wird jetzt daran nicht so viel Spaß finden. Der könnte sich dann nicht an diesen typischen Elementen des Genres so sehr aufgeilen, um dann über die Schwächen hinwegsehen zu können. Und von daher, klar, das ist ein Kapi-Satz gewesen. Ich kann mich da jetzt nicht mehr rausreden.
Weil es eben auch so wirklich auf 99% der Spiele zutrifft.
Klar.
Ich kann ja auch ganz schlechte Spiele nehmen und sagen, aber wer aufs Wort steht, der kann sich das kaufen. Weil es wird immer eingehen.
Ja, aber es war jetzt auch eher so gemeint, wenn jemand das Genre mag.
Für Fans.
Naja, was ist denn das
Genre? Naja, dieses, das gibt es ja kaum Beiträge in diesem Genre.
Aber wenn jemand auf dieses Gegenstände, ganz viele Gegenstände sammeln. Auf dieses ganz viele Gegenstände sammeln und Charakter aufleveln. Ja. Wenn das schon eines der wichtigsten Komponenten für ein Spiel für einen persönlich ist, kann das Spiel ja trotzdem so schlecht sein, dass es dann trotzdem keinen Spaß macht.
Genau, wir machen eine Checkliste. Also, du solltest Ego-Shooter mögen, du solltest du solltest auf alle Fälle diese Loot- und Sammelspiele mögen, also vielleicht, wenn dir To Human schon ein bisschen gefallen hat, wenn dir Hellgate London gefallen hat, oder...
Dann gefällt dir das auf jeden Fall,
Dann gefällt dir das auf jeden Fall, genau.
Aber andererseits wenn du einfach nur ein Shooter-Fan bist, und einen guten Shooter spielen willst, dann nicht.
Nee, dann auf keinen
Fall. Weil die Mechanik ist halt auf Erfahrungspunkte basierend und auf wie gut du weißt du, gute Waffen du hast. Und die Shooter-Skills, die kannst du da gar nicht drauf anwenden und das ist praktisch so ein bisschen wie bei Fallout, dann wirst du eher enttäuscht sein.
Mich hat es auch ein bisschen an so ein Fallout-Light erinnert, weil bei Fallout hat mich manchmal, wenn es die Schießerei überhand genommen hat, wie zum Beispiel bei Operation Anchorage oder so, hat mich das eher genervt, weil ich halt eigentlich auch immer, ich will auch gerne ein bisschen das Rollenspiel haben. Genauso wie bei Mass Effect oder so, mag ich es eigentlich auch einfach mal durch die Stadt zu gehen und mal Aufgaben zu lösen, wo ich nicht gleich 10 Leute abknallen muss, sondern einfach mal irgendwelche Sachen von A nach B bringen.
Was da alles im Borderlands Borderlands auch nicht hast.
Also genau, eben. Deswegen ist es ja ein Fallout Light, weil es sich quasi nur auf dieses eine konzentriert, nur auf das Rumgeballere.
Und weil es ganz enge Schlauchlevels eigentlich hat. Also man hat keine Welt, wo man was entdecken kann oder man hat eigentlich einen sehr linearen Questbaum, den man abarbeitet, wo Sidequests eher Wiederholungen der Hauptquests darstellen und man hat halt eben nur diese Aufgaben: finde ein Objekt, auf dessen Weg du ganz viele Gegner töten musst und bring mir das, oder töte eine bestimmte Anzahl von Gegnern. Und da muss man auch die Freude haben, dass immer weiter...
Wir jetzt so die nächste Zielgruppe für Borderlands sind, dass die Leute, die bei Fallout immer dieses ganze Drumherum scheiße fanden, weil da so viel gebrabbelt worden ist und so viele Quests und so viel Erforschung und so, wer sich da drin wiederfindet, für den wäre Borderlands auch was. Weil dann ist nämlich Borderlands quasi so das Fallout-Extrakt nur auf Action bezogen und auf das Sammeln von Waffen.
Ja.
Und man muss keine Nuka-Cola mehr finden.
Aber es ist halt eben so, auch die Leute, die all diese Checkpunkte, die wir jetzt hatten, super toll finden und das aus diesen Komponenten ihr Traumspiel zusammensetzen würden auf längere Sicht, wenn sie Borderlands eine Weile gespielt haben, nicht sagen, dass es so ein Hammer-Titel ist, weil sie halt zu viel auch wieder trotzdem noch daran zu meckern hätten, was nicht so gut umgesetzt wurde. Aber trotzdem, eben weil es auch in dem Genre eigentlich so wenig Nachschub gibt, werden sie damit einfach Spaß haben und das als gutes Spiel empfinden. Ja.
Wenig zu meckern hatten wir auch bei dem anderen dritten Spiel, was wir die Woche noch hatten, nämlich zum Beispiel Forza Motorsport 3, was eine 9 von 10 bekommen hat, wo dann wieder doch einige User gesagt haben, warum ist es denn keine 10 von 10 geworden? Nun gut, das kann man recht leicht erklären, weil Forza Motorsport wieder eine typische Evolution darstellt. Sie nehmen fast alle Kritikpunkte des zweiten Teils, verbessern die, was zum Beispiel so die Auswahl der Strecken angeht, was die Grafik angeht, die vielen im zweiten Teil noch nicht stark genug Next-Gen-mäßig war. All das wird ausgebessert. Es gibt eine Menüführung, die ich ein bisschen steril empfand. Sie ist natürlich sehr übersichtlich, muss man zugeben. Sie ist sehr sauber. Man findet sofort den Weg, den man braucht, um zu seinem Rennen zu kommen. Aber sie ist halt eben, klar, man kann das jetzt prollig finden, was dort irgendwie immer präsentiert. Aber ich finde, es wirkt auf alle Fälle irgendwie ein bisschen charmanter und ein bisschen mehr mit diesem Mittendrin dafür. Also Need for Speed Shift hat auch keine clevere Menüführung hinbekommen. Das sieht irgendwie auch alles aus wie irgendwelche hingehunzten Menüs, die so vor schwarzem Hintergrund ein bisschen cool aussehen. Aber man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie eine Rennkarriere macht oder so, sondern dass man eben irgendwie Menüs durchklappert. Bei Forza wirkt das Ganze so ein bisschen halt wie so ein interaktiver Katalog für eine Autofirma. Alles sehr schlicht, alles sehr edel, alles sehr schön. Aber das ist gar nicht so der Kritikpunkt. Der Kritikpunkt ist, glaube ich, vor allem, dass das Spiel in dem Sinne keine Überraschung ist, sondern es macht halt eben einfach alles, was man davon erwartet, aber auch nicht mehr. Und das, was man davon erwartet, macht es gut. Der Multiplayer-Part ist wieder sehr gut und sehr motivierend. Der Singleplayer-Part explodiert fast vor Rennmöglichkeiten, die man hat. Man hat da wieder locker seine über 100 Rennen, die man da absolvieren muss. Man hat da wieder also für Wochen Spaß. Die Fahrzeugmodelle sehen super aus. Die Fahrphysik ist brillant. Ist absolut super, ob man nur Lenkrad hat oder nicht. Ich denke mal, das ist mit die glaubwürdigste Fahrphysik, die ein Autorennspiel bis jetzt hatte. All das ist super, aber es fehlt halt so dieser Funken-Genialität oder dieser What-the-fuck-Moment, eben den 10 von 10 Titel halt.
Oder irgendwie so eine kleine Innovation, die man sich schon immer gewünscht hätte.
Genau.
Wie zum Beispiel
die größte Innovation ist ja die Rückspulfunktion, denn die ist natürlich ganz klar von Codemasters geklaut, die das eben mit Grid eingeführt haben. Mhm. Und ob diese wirklich, also ich muss sagen, ich begrüße diese Funktion, weil sie nimmt halt den Frust raus bei längeren Rennen und man kann halt ein bisschen anders fahren, weil man weiß, ach, im Notfall kann ich es nochmal zurückspulen. Man kann sogar bei Forza Motorsport viel weiter zurückspulen, als es bei Dirt ist. Bei Dirt
sind und auch ohne Limitierung, also
ohne
Anzahl her.
Man könnte theoretisch bis zum Anfang des Rennen wieder zurückspulen. Es ist ja zum Beispiel so, bei Dirt oder bei Grid oder bei Dirt 2, wenn du hast ja immer nur diese 10, 12 Sekunden und es gibt ja manchmal Situationen, wo die nicht ausreichen, weil du halt zu spät auf die Rückspulfunktion drückst, weil du noch sehen wolltest, wie dein Auto sich ein paar Mal überschlägt. Und dann kannst du vielleicht diesen Sachen nicht mehr so ausweichen. Und bei Forza kannst du wirklich im Notfall eben bis zum Start wieder zurück dich warpen. Auf alle Fälle macht es natürlich die Sache dadurch sehr viel leichter und du hast nie mehr diese frustigen Momente nach so einem 10. Rundenrennen aus Unachtsamkeit aus der Kurve getragen zu werden, was mich früher schon wirklich Nerven gekostet hat. Ansonsten, Forza Motorsport ist natürlich wieder, momentan ist es natürlich das vollständigste und kompletteste Autorennenspiel für Leute, die so ernsthaft Autorennen fahren wollen. Wer also halt, klar, wer mehr Popcorn haben will, wer mehr Show haben will, der guckt sich auf alle Fälle immer noch lieber Dirt 2 an, was immer noch auch deutlich besser aussieht, muss man einfach sagen. Die Grafik von Forza Motorsport 2 ist funktional um es mal so auszudrücken. Die Automodelle sehen gut aus und die Strecken sind auch nett, aber es gibt halt keine Wetterbedingungen, es gibt keine verschiedenen Zeiten oder so. Es gibt halt immer nur diese eine Zeit für das Rennen, diese eine Beleuchtung, die in meinem Sinne auch immer so ein bisschen so overdone ist. Es wirken immer alle so wie mit Flutlicht in Szene gesetzt. Das ist zwar ganz schön, aber wer zum Beispiel mal bei Grid oder so dieses Rennen von Le Mans gemacht hat, wo halt Tag-Nacht-Wechsel drin ist, es wäre schon mehr drin gewesen. Und Project Gotham Racing hat zum Beispiel die Einführung des Regens auch nicht geschadet. Das war auch sehr atmosphärisch. Ja. Da hätte man vielleicht mal ein bisschen mehr erwartet, aber gut, die Jungs hatten auch nur wieder 2 Jahre Zeit für das Spiel und dafür haben sie schon was Ordentliches auf die Beine gestellt. Ich denke, für Motorsportfans ist es auch wieder so ein Spiel, was jetzt so 3-4 Monate bestimmt halten wird und weiterläuft. Weil es auch vermutlich wie Forza Motorsport 2 auch exzessiv mit Download-Content wieder versorgt werden wird. Also ich denke mal, da kommt monatlich wieder ein Autopack raus und vielleicht auch noch ein paar Spielmodi oder eine neue Strecke.
Du hast ja da deinen Autodesigner, das Auktionshaus und die ganzen Sachen. Da kommt schon alleine so viel Content noch extra dazu.
Aber wie gesagt, das ist halt die Diskussion, weil ich habe immer wieder, also was halt ein bisschen hirnrissig ist, immer zu sagen, warum hat Uncharted eine 10 von 10 und Forza nicht, weil da werden wirklich wieder Äpfel mit Birnen verglichen. Auf der anderen Seite eben, es gibt halt bei Uncharted so Uncharted bietet halt erstmal ein Fünkchen Genialität, was die Ausnutzung der Technik angeht. Und das fehlt halt bei Forza Motorsport. Es ist schön, dass es eine tolle Fahrphysik hat, aber halt eben bei der Grafik und der Umgebung und der Fahrzeuge wird genau das geboten, was ich eben erwarte heutzutage. Hätten sie weniger gemacht, hätte ich das eher negativ gefunden. Aber die Modelle von Need for Speed Shift, obwohl es halt viel weniger Fahrzeuge sind, die sehen halt auch nicht so viel schlechter aus. Und so eine Sachen wie das Schadensmodell und sowas, da machen sie halt genauso Dienst nach Vorschrift halt, das was eben so nötig ist. So ein bisschen Kratzer am Lack, wenn man irgendwo gegenfährt, aber es ist halt nirgendwo, dass sie sagen würden, wir pushen das Genre jetzt ein bisschen nach vorne, wir bieten jetzt was es noch nie irgendwo anders gab, weil dazu haben sie das alles schon bei Forza Motorsport 2 und 1 gemacht, nämlich halt eben sowas wie diesen ganz tollen Folien-Lackiermodus, wo du halt eben deinen Sonic auf die Motorhaube basteln kannst, wenn du bereit genug bist, da 800 Stunden Zeit zu investieren. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber das gab es ja alles schon bei Forza.
Trotzdem wird sich Forza 3 besser als Uncharted 2 verkaufen, da kann man davon ausgehen, oder?
Abwarten.
Ja, ich denke schon.
Also ich glaube auf alle Fälle, dass sich Halo ODST besser verkauft als Uncharted. Aber bei Forza müssen wir sehen. Also ich denke mal gerade in Amerika oder so, lass mal die NPD-Zahlen abwarten, da könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Also können wir ja im nächsten Podcast oder im nächsten, wenn dann die Zahlen für Oktober raus sind, mal kontrollieren. Aber ich glaube, dass Autorennen auch, zum Beispiel, es war immer so, dass sich Need for Speed immer besser verkauft hat als ein Forza und das auch auf der Xbox.
Wo wir wieder auf dieses alte neues Need for Speed, das kaufe ich mir zurück.
Genau. Also schauen wir mal, wie gut das
abschneidet. Aber bei den Wertungen frage ich mich immer halt, wo diese komische Dekadenzanspruch herkommt. So, kann es denn aber auch eine 10 von 10 sein? Ich meine, eine 9 von 10 ist schon so eine klasse Wertung und wir haben es oft genug definiert, wie wir unser Wertungssystem sehen und was für eine Ausnahme Super A Plus die 10 doch eigentlich ist. Und was hat denn der User jetzt davon, ob das Spiel eine 9 oder eine 10 gekriegt hat?
Genau, wenn es für ihn persönlich eine 10 von 10 ist. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass das nächste Ratchet & Clank, was rauskommen wird, für mich persönlich eine 10 von 10 ist, weil ich einfach die Reihe liebe. Und wir sind ja alle drei da quasi der Ratchet & Clank Fanclub. Ja, genau. Aber es wird natürlich objektiv gesehen keine 10 von 10 werden.
Einige haben ihm eine 7 gegeben.
Ja, die Eurogamer-Penner. Ja. Nee, also wer Ratchet & Clank unter 8 bewertet, ist ein Arschloch.
Ja. Naja, außer die PSP-Teile. Objektiv gesehen ist natürlich das falsche Wort. Wir sehen es ja auch subjektiv, aber mit einer Prise Realismus drin. Ein realistischer, ein subjektiver Realismus, sag ich mal. Ja, so muss man sagen.
Also.
Klar, weil sein Lieblingsspiel, ich würde auch für mich persönlich immer sagen, Halo 3, ich liebe das so, das Gameplay und alles, das ist auch für mich immer, wie ich als Spieler zu Hause sitze vor meinem Spieleregal und fast jeden Abend dazu greife, um es im Multiplayer zu zocken, ist es dann eine 10 von 10 auf meiner eigenen kleinen Skala. Aber so kann auch jeder sagen, für mich ist Forza eine 10 von 10 und wird ein ganz glücklicher Mensch damit. Das ist ja alles, alles klasse.
Oder für mich wäre zum Beispiel wertungstechnisch mittlerweile, ich muss es leider zugeben, wir haben im letzten Podcast nochmal über Brutal Legend gesprochen und wir haben es geliebt. Aber das ist jetzt rein subjektiv. Ich habe den Test ja auch nicht geschrieben. Aber ich muss sagen, ich war jetzt doch ein bisschen enttäuscht von dem Spiel, weil mein Herz hat mir befohlen, dieses Spiel zu lieben. Ich liebe eigentlich Tim Schäfer, obwohl ich auch Psychonauts nicht so toll fand. Aber ich liebe vor allem auch Jack Black. Und ich liebe eigentlich diese Heavy-Metal-Szenario-Geschichte, einfach von der Musik her und von dem Stil her. Das heißt, die ersten 10, 15 Minuten des Spiels, wo man noch nicht so viel tun muss, sondern vor allem halt erstmal dieses Intro-Video sieht und dann diesen ganzen Einstieg von Jack Black in dieser Welt. Mein Gott, ich hab's geliebt und mein Herz hat mir gesagt so, dieses Spiel ist geil, du wirst es weiterlieben. Und trotzdem muss ich sagen, also mit dem Gameplay habe ich jetzt dann doch so ein bisschen Schwierigkeiten. Also ich finde, das ist halt alles irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Und ich hab's jetzt nach 2 Stunden Spielzeit erstmal wieder nach hinten ins Regal gelegt in meine Liste der Spiele, die ich vielleicht im April 2010 spiele, falls mal Flaute ist. Wonach es ja nicht aussieht, weil ja alle Spiele jetzt im nächsten Jahr kommen.
Robert.
Ja, ich habe es nicht gespielt.
Naja, leider von euch wieder keine Pappnase dabei, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wie es euch da draußen geht, ich würde das einfach gerne lieber mögen und lieber Spaß haben, als es eben tatsächlich ist. Das mich nerven halt auch diese Nebenmissionen, weil ich halt diese Steuerung im Vergleich zu einem Overlord oder so, der eine ähnliche Steuerung hat, viel zu hakelig finde und auch den Schwierigkeitsgrad auch am Anfang zu unausgegoren, plus diese Fahrlevel, die mich nerven. Also dieses Open, sie hätten es meiner Meinung nach nicht auch unbedingt Open World machen müssen. Also,
ja, das ist für mich eben oft ein Todesstoß schon bei so Spielen gewesen.
So bei Red Faction hat es funktioniert,
ja.
Bei manchen anderen.
Aber bei sowas auch wie bei diesem Destroy All Humans ging es irgendwie auch nicht mehr. Oder hier bei Larry. Bei dem letzten Larry-Teil.
Ja,
das ist
Box Office
Bust. Ja, solange es nur noch zu so einem belanglosen Spielverlängerungs-Kaugummi-Gefühl
kommt. Ja, natürlich ist es also ein absoluter Skandal, jetzt Larry und Brutal Legend überhaupt nur so auch in einem Satzgebilde miteinander zu vergleichen, weil da liegen nun ja wirklich gefühlte 5000% dazwischen.
Klar, ja.
Aber ich muss halt nur sagen, dass ich es halt irgendwie schade fand, dass ein Spiel, wo die ganze Atmosphäre, die Attitude und die Leute alle mich so begeistern, dass es eigentlich trotzdem wenig Spaß macht, das eigentliche Spiel zu spielen. Also ich würde mich dann freuen, wenn es einen Director's Cut geben würde, wo ich einfach die Zwischensequenzen hintereinander sehen kann. Mhm. Wo jemand das für mich spielt. Sowas, was es ja für manche andere Spiele schon gibt, so für Wing Commander.
Umso schöner, dass scheinbar doch viele Leute darüber hinwegsehen, vielleicht auch, dass es einige Schwächen hat. Und
ich will es mir auch einfach selber kaufen und dann ins Regal stellen, nur damit ich hoffe, dass es auch in Brutal Legend 2 gibt, wo sie dann das Spiel besser im Griff bekommen, aber halt der ganzen Rest einfach so behalten.
Ja,
wenn euch sonst nichts mehr einfällt.
Doch, mir ist auch noch was eingefallen, und zwar, dass ich warnen wollte vor diesem Lucidity, oder wie das heißt.
Ja, stimmt, da können wir zusammen warnen,
ich finde es ja auch schrecklich. Weil er hat gesagt, als es rauskam, also Alexander Naschewski-Vogt hat gesagt, es hätte ja Robert gemeint sein können. Der ist halt wieder so im Redeschwall, man weiß nie, ob er es ist oder ob wir es sind, aber er hat gesagt, dass das heute rausgekommen, und das war ja im Vorfeld, das sah ja so charmant aus mit so einem Comic-Stil und so einer Großmutter, die eine Geschichte erzählt.
Ja,
und dann
das war von LucasArts.
Genau, und dann habe ich so gedacht, das klingt, Lucidity, das ist aber ein toller Name, das klingt interessant.
Hast du dir die Demo oder
gedacht? Nee, ich habe mir das direkt das Spiel gekauft.
Ja,
und dann...
Den geschenkten Micropoint.
Dann saß man da, und ich finde das Gameplay so schrecklich, und ich finde das Spiel so langweilig.
Es macht alles falsch, was Braid irgendwie richtig macht.
Mhm.
Und was mich auch einfach nervt, ist, dass die Alte halt immer von alleine läuft.
Ja, genau.
Also, ich muss immer
unter Zeitdruck da
und
durch
Brücken und sowas machen, und ich sehe nie genau, kommt sie jetzt über diesen kleinen Spalt drüber oder nicht.
Ja.
Weil manchmal hüpft sie dann darüber und manchmal nicht. Also ich finde, das ganze Spiel-Gameplay ist leider völlig broken.
Manchmal braucht sie Ewigkeiten, um endlich dahin zu kommen, wo du sie haben willst. Und manchmal ist sie dann viel zu schnell, weil du gar keine Zeit hast, die Sachen zu legen. Und die beste Art, das Spiel zu spielen, ist meiner Meinung nach, dass du immer wieder A drückst und die ganzen Gegenstände dann zu so einer ewigen Brücke machst. Und sie hüpft und geht und springt dann automatisch überall drüber. Aber...
nicht umsonst gab es bei Lemmings immer diesen Stopp-Lemming. Damit dir nämlich schön deine 100 Lemmings, nachdem sie aus der Klappe gefallen sind, hast du erstmal einen Stopp-Lemming vorne gemacht, einen Stopp-Lemming hinten, damit du erstmal ein bisschen Ruhe im Karton hattest. Und bist dann mit deinen kleinen Experten-Lemmingen erstmal hast die Strecke gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, all diese 100 Lemminge würden immer laufen. Und ihr könnt jetzt sie nicht stoppen. Dann habt ihr ungefähr dieses Gameplay von Lucidity.
Und das Schlimme ist, bei Lucidity, während es immer weiter vorangeht, du siehst erst viel zu spät eigentlich, was später kommt. Und du kannst dich richtig vorausplanen. Du musst die Level fast auswendig können. Und dafür sind sie einfach zu langweilig, als dass ich mich jetzt hinsetze und das immer wieder spiele und dann irgendwann den perfekten Weg einfach durch auswendig lernen kenne.
Was ich in den ersten 3 Levels ganz witzig fand, war dieses Axel und Pixel.
Das habe ich leider noch nicht.
So meditativ beruhigend war, einfach nur so ein bisschen wie Myst. Also immer so eine hübschen, eigentlich so halb wie Mischung aus Foto und gemalten Hintergründe, wo du mit dieser Cartoon-Figur durchgehst und seinem Hund. Und das war halt so ein bisschen Adventure-mäßig. Man klickt was an, dann passiert was, und dann muss man halt gucken, dass man das in der richtigen Reihenfolge anklickt. Hat mir schon ganz gut gefallen, wurde dann aber dann doch auch schnell irgendwie wieder so sehr Adventure-mäßig, und ich bin ja nur leider eben die absolute Adventure-Null. Ich komme nie auf die offensichtlichste Lösung.
Das schafft nur Kapi.
Ja, genau. das schafft ein anderer, aber ich hatte ja. Daniel ja auch, der hat ja auch Sam & Max durchgespielt. Und sowas wie Sam & Max und Monkey Island wäre für mich immer nur spielbar, wenn ich irgendwie die Komplettlösung links daneben habe, weil ich auch keinen Nerv habe, irgendwas auszusuchen.
Das Remake von Monkey Island habe ich durchgespielt. Da habe ich was länger gebraucht, weil ich mich erst wieder an die Rätsel erinnern musste. Und dann habe ich direkt nach dem Abspann nochmal neu angefangen und habe es dann innerhalb von einer Stunde und 56 Minuten dann nochmal durchgespielt. Speedrun. Ja, genau. Das war cool. Ich wollte dieses eine Achievement haben, was man da bekommt für den Speedrun.
Ah, okay.
Aber, nee. Ja.
Ja, also das war so die also das Panzer General, was jetzt rausgekommen ist, habe ich mir nicht runtergeladen. Ist auch ein Kartenspiel. Ja. Also, wird auch so eine Zielgruppe haben.
Also. Ja, so staubtrockene Menschen, die irgendwie.
Na, Vorsicht, da draußen wieder so.
Ja, stimmt.
Jetzt halten gerade 100 Leute die Luft an, die totale Panzer Generals-Fans sind und überlegen sich, ob sie Dani aus ihrer Geburtstagskarte herausstreichen.
Ja. Keine Angst, ihr kriegt bestimmt auch noch ganz viele tolle irgendwie Hexfeld-Spiele für Xbox Live Arcade und alles Mögliche.
Ja, und bestimmt wieder Freikodes. Wir haben heute wieder 10 Freikodes für einen Assault vertickt. Innerhalb von 3 Minuten.
Das ist doch dieses Spiel aus Deutschland, oder?
Ja. Drei Minuten
habe ich nicht
Twitter
gespielt.
Schon ging's weg. Tja, kannst du die Demo runterladen? Nö. Ich finde, es erinnert mich wieder zu sehr an diese Geometry Wars Phase, wo man so mit 2 Analogsticks irgendwelche Dinger steuert.
Das dann jedes sieht Spiel sehr gut aus.
Ja. Und ich dachte, wir wären jetzt schon weg über diese Phase. Ich war ja schon froh über so eine Spiele wie Lucidity und wie sie alle heißen, weil sie normale Spiele waren.
Man muss sich ja auch nicht immer sagen, wir predigen es ja immer, weil es aus Deutschland kommt, unterstütze ich das jetzt, auch wenn ich es nicht mag.
Ja, es sei denn, die Entwickler waren mit uns mal ein Bier trinken, dann finden wir es prima.
Ja, dann stimmt. Dann,
ja,
dann
ja.
wäre es immer dann wär's leider noch nie passiert,
oder? Nee, eben, deswegen finden wir ja die deutschen Entwickler auch alle so doof. Nee.
Ja.
Wir müssen mal die von Jaga Development mal anfragen. Erstmal, woran sitzen die seit 4 Jahren? Denn irgendwie scheinen sie ja noch Geld zu haben und zu entwickeln. Mhm. Und die sitzen in Berlin, die Jungs. Und
Naga machen die.
Ja,
nee, Naga. Was machen die denn?
Ja, kennst du nicht Jäger? Also Jager, die
doch, gab's auf Xbox. Aber was machen sie jetzt?
Ja, das weiß ja eben keiner. Das ist ja das Spannende.
Aber es gab da mal irgendwie mal so ein paar geleakte Screenshots oder irgendwas.
Angeblich, sie arbeiten an irgendeinem Ego-Shooter. Aber man weiß wirklich nicht, welches Setting und was da drin ist, aber...
Was ist denn eigentlich aus diesen einen geworden, die dieses Shadow Complex... Wie ist denn das... das war auch irgendwas mit Shadow... Irgendwas mit Shadow, was auch so tolle Grafik hatte auf der vorletzten Gamescom.
Ja, dieser Konsolenshooter, oder?
Ja.
So gut
die hießen Black Lion Studios oder so. Wie hieß das denn nochmal? Da habe ich auch eine Vorschau zugeschrieben.
Ja, wo man auch so die Wahl hatte, ob man so eher es durchstylt oder den Shooter-Part macht.
Genau, da war man so ein Mann und so eine Frau, die dann auch auf getrennten Faden waren.
Shadow Harvest oder
irgendwie sowas. So. Nicht Shadow Harvest, aber irgendwas anderes. Naja, was ist denn aus denen geworden? Die sind irgendwie untergetaucht, haben nie mehr was gezeigt von ihrem Spiel.
Ist Geld doch alle gewesen, bevor das Spiel zu Ende war. In diesem Sinne, glaube ich...
Ist
unser Geld hier auch alle, genau. Das Tonband quasi ist schon fast am Ende. Und ich denke, uns bleibt nicht viel mehr übrig, als euch wie immer ein wunderschönes Wochenende zu wünschen. Eine Vorschau auf eine nächste spannende Woche zu machen.
Ja.
Die letzte Oktoberwoche wird es bestimmt nochmal in sich haben. Und bis dahin, glaube ich...
Good night, Bill Miller.
Sagen Tschüss, Alex,
der Robert
und der Daniel.
Also ich muss sagen,
Rare Games.
What the fuck is it with you?
Kapi, Regel Nummer 2. Kapi, Regel Nummer 2.
Ladies and gentlemen, please start your engines.
Ja.
What don't you fucking understand?
Start your engine.
XPGO hatten wir auch schon.
Und eine Frau, die strippt, hatten wir auch noch.
Ja. Every man loves tits.
What the fuck is it with you?
Every man loves tits.
Ich werde mal Risen probieren und... Ach du Scheiße, wie sieht das denn aus?
Oh, good for you. And how was it?
Also ich muss sagen,
Hinter auf dem Tisch, wir wollen Kohle machen.
Ja, natürlich. Ja. Entweder Daniel oder unsere Tischgeile.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Geil.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Geil.
Fucking ass.
Das wird ein Spaß.
Das wird ein Spaß.
Let's go again!
Ja, Kinders.
Ah, da.